Die heutige Folge an für 15:30 wird präsentiert von Quiet Please. Die Tennisbekleidung von Quiet Please steht für Lockerheit und Lebensfreude in jeder Situation, sowohl auf dem Tennisplatz als auch im Alltag. Mit den aufregenden Tennis-Outfits von Quiet Please legt ihr überall einen glänzenden Auftritt hin. Im Quiet Please Online-Shop von Tennis Point findet ihr eine attraktive Auswahl der Quiet Please Sportswear. Schaut einfach mal vorbei. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge an für 15:30 und dem ersten Teil der Bundesliga-Saisonvorschau.
Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Da sind wir wieder. Das Warten hat ein Ende. Anpfiff 15:30 meldet sich nach 8 Wochen zurück aus der Sommerpause. Endlich. Da wir auch in unserem dritten Podcast-Jahr wie bisher auf Konstanz und Altbewährtes setzen wollen, freue ich mich sehr darüber, dass auch in dieser Saison Fabi und Sören wieder mit von der Partie sein werden. Herzlich willkommen zurück, Jungs. Grüß euch.
Ja, moin aus dem Norden.
Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man merkt, ich habe mir viel vorgenommen fürs neue Jahr. Ich wollte nämlich stets Sören den Vortritt lassen bei vielen, vielen Themen, so auch bei der, wie sagt man da, Vorstellung oder Einstieg ins neue Jahr. Ich hoffe, Sören hat das Zeichen des Handreichens verstanden und ich hoffe und wünsche mir vor allem rund um die Art und Weise, wie wir den Podcast ja dieses Jahr gestalten. Vielleicht, Tobi, kannst du gleich noch ein paar Sachen dazu erwähnen oder Sören natürlich auch, was wir machen werden. Und ich freue mich riesig drauf, sehr sogar.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, wir können es ja schon mal so vorwegnehmen und werden das dann im weiteren Verlauf der Folge dann mal so einstreuen. Es wird auf jeden Fall einige Neuerungen geben in den nächsten Wochen. Fabi, du selber hattest ja die eine oder andere gute Idee. Sören hat ein bisschen die Werbetrommel außerhalb vom Podcast gerührt. Da werden wir auch später drauf zu sprechen kommen.
Was hast du eigentlich gemacht?
Ich habe mir eure Vorschläge angehört und abgenickt.
Also, okay.
Ich habe im Hintergrund dann die Strippen gezogen.
Der Manager des Podcasts.
Genau, sozusagen. Genau. Nein, aber Jungs, Ferien soweit gut überstanden, Fabi, wie bei Familienurlaub?
Ja, Wetter war jetzt nicht so heiß, wie man es vielleicht in den Sommerferien gerne hätte, aber trotzdem haben wir aus dem Wetter mit viel Regen das allerbeste draus gemacht und die Zeit zu dritt genossen. Wir haben uns ja auch mal gesehen, mehrmals sogar während des Urlaubs und durften ja sogar zusammen ins Stadion gehen, um die Zweitligasaison zu eröffnen, also ja, für die Fortuna in dem Sinne. Ja. Waren CO2-neutral unterwegs, so viel darf man auch sagen, stimmt's?
Das stimmt wohl, ja. Da auf die Zweitliga kommen wir auch später noch drauf zu sprechen.
Richtig? Ja, nämlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, was eine Tortur, zumindest auf dem Rückweg. Hi. Aber so viel kann ich mal vorab erwähnen. Und ich glaube, selbst Sören ist mir da nicht böse. Hätte man im Vorfeld gewusst, was wir für ein Spiel sehen oder was für 90 Minuten wir sehen, dann hätte man sich vielleicht überlegt, ob man dann doch lieber die Öffis nimmt und sich vielleicht 2-3 Bier mehr gönnt im Stadion, oder? Darf ich das so sagen?
Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Ja, Sören, ja. Und du und deine Freundin oder jetzige Frau letzten Urlaub mehr oder weniger auch zu zweit genossen, bevor dann jetzt demnächst Zuwachs kommt?
Ja, so sieht's aus. Also wir wohnen ja da, wo andere Urlaub machen. Also mussten wir nicht so weit wegfahren, haben die Tage natürlich auch genutzt. Hier war dann doch eigentlich ganz gutes Wetter. Und ja, wir sind erholt. Ich bin auch erholt, um mir eure Erzählungen anzuhören. Da braucht man ja auch immer ein bisschen Erholung. Und ich bin jetzt aber froh, dass wir starten. Viel Fußball jetzt auch geguckt, viele Vorbereitungsspiele. Ich freue mich, dass es wieder losgeht.
Vielleicht kannst du ja die nächsten Wochen auch verraten, ob der Name unseres Zuwachses was mit unserem Podcast zu tun hat oder ob der fernab vom
Vielleicht ein Name eines Bundesligisten, ja.
Wir lassen uns es mal kann auch die zweite Liga sein. Elversberg, da kann man nämlich ziemlich viel draus machen. Also wir wollen ja das Geschlecht nicht verraten, aber es kann Elversberg ja. Elversbergus, wenn es ein Junge wird. Aber wir helfen dir dabei, keine Sorge.
Danke. Lassen wir uns mal überraschen, ja.
Ja, und der Einzige, der hier große Reden schwingt und jeden nach dem Urlaub fragt, hat den größten Urlaub noch vor sich im September.
Deswegen, ich halte mich da im Hintergrund. Ich werde mich dann melden, wenn es dann soweit ist. Aber freut mich, dass ihr schon mal euren Urlaub gemacht habt, wohl und gesund wieder zurück seid. Ihr hattet auch immer noch genug Zeit, euch ja bestens vorzubereiten. Zur heutigen Folge können wir, glaube ich, jetzt auch schon sagen, wird eine ziemlich bunte Mixfolge. Wir haben von allem etwas mit dabei. Wir haben Transfermarkt, wir haben Frauen-WM, wir haben ein Thema, was letztes Jahr so ein bisschen immer mehr in Schwung gekommen ist, was jetzt in aller Munde ist. Da würde ich vorschlagen, da fangen wir gleich mit an und ja, so ziemlich zum Ende der Folge, weshalb wahrscheinlich die meisten auch jetzt reinhören, ist die große Bundesliga-Vorschau. Den ersten Teil werden wir machen mit den Mannschaften von Platz 10 bis zu den Aufsteigern und die zweite Folge wird es dann in der kommenden Woche geben. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Thema schlechthin momentan. Fabi, Saudi-Arabien, was fällt dir dazu ein?
Ja, also es gibt ja grundsätzlich viele Sachen. Trotzdem besinnen wir uns mal auf die sportliche Komponente, vielmehr eigentlich auf den Fußball, mit dem ja Saudi-Arabien im Moment gerade Schlagzeilen schreiben darf, kann, wie wahrscheinlich auch kein anderes Land in dieser Welt. Nämlich gehe ich mal davon aus, dass wir uns rund um das ja, Transfergebaren der saudischen Pro League, oder?
Richtig.
Oder?
Richtig.
Saudische Pro
League. Genau.
Uns austauschen werden und im Speziellen wahrscheinlich über die vier großen von einem Staatsfonds subventionierten Vereine, nehme ich an, oder?
Richtig. Fabi, top im Thema drin. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Sören auch schon soweit gut informiert ist und wie weit er da.
Ja, also
nenn uns die vier Clubs, genau.
Nee, also bei Saudi-Arabien, sobald ich da Nachrichten lese, schalte ich direkt weiter, beziehungsweise blätter ich weiter. Sportlich, glaube ich, kann man sagen, jeder Spieler beendet dann seine Karriere, wenn er dorthin wechselt. Aber man muss, also es ist sicherlich ein zweischneidiges Thema. Wenn man sieht, welche Spieler dahin wechseln, ich glaube, sind ja auch viele Brasilianer jetzt dahin gewechselt. Die kommen aus den ärmsten Verhältnissen, aus den Favelas. Und wenn du dann eben die Möglichkeit hast, nach vielen Jahren Fußball so groß abzusahen, deine ganze Familie dann auch abzusichern mit der Kohle, kann man es nicht verübeln. Aber sportlich gesehen, jeder Spieler, der dahin wechselt, hat seine Karriere beendet.
Darf ich versuchen, die vier Vereine aufzuzählen?
Ja, komm, Fabi.
Weil einer davon macht besonders viel Spaß, den auszusprechen.
Okay, dann schieß mal los.
Also ich meine, es ist Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo und Sadio Mané. Dann ist es der Etihad-Club, meines Erachtens.
Al-Etihad?
Al-Ali, ja. SFC.
Ja.
Und mein Lieblingsverein in der saudischen Pro League, Al-Etifak.
Und dann haben wir ja noch Al-Hilal, haben wir ja auch noch, ne? Wenn ich ja richtig informiert bin.
Al-Hilal? Nee. Ja, gut. Wie auch immer.
Auf jeden Fall, wenn man sich so die Namen so in den letzten Wochen durchgelesen hat, am Anfang waren es ja wirklich, sage ich jetzt mal, Spieler, die ja schon in einem ziemlich gehobenen Alter waren, angefangen mit Karim Benzema, der da jetzt nochmal 3 Jahre unterschrieben hat, jetzt mit 35 und dann mal eben pro Jahr 200 Millionen verdient. Kann man jetzt nicht schlecht heißen, hat er, glaube ich, alles nochmal richtig gemacht. Und ja, die Wochen zogen ins Land und die Spieler wurden zum Teil auch immer jünger, Sören.
Was die wurden immer jünger.
Bitte?
Was hast du? Das war ein gutes Wortspiel.
Ja, also das hat mich auch verwundert, dass wirklich ja auch Spieler im besten Fußballalter dorthin wechseln. Also für mich extrem überraschend zum Beispiel Milenkovic Savic, ja eine absolute Legende, mit Mitte 20 schon bei Lazio. Er hätte da sicherlich auch noch die nächsten 10 Jahre spielen können, sehr, sehr gut verdienen können, wechselt dorthin. Sportlich kann man es überhaupt nicht verstehen, finanziell. Klar, ich glaube, wenn du so ein Angebot hast, da wird einem schwindelig. Ich glaube, das sind Zahlen, die wir in unserem Leben nie erreichen werden, noch nicht mal die Hälfte davon. Und ich glaube, das ist Schmerzensgeld, das die Spieler da bezahlt bekommen, um dorthin zu wechseln. Zweischneidiges Thema, glaube ich. Sportlich, Katastrophe, finanziell lohnt sich das für jeden. Würden wir vielleicht auch machen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die Spiele, ich glaube, das interessiert uns alles nicht, wenn die Saison da losgeht, beziehungsweise da wird ja aktuell auch gespielt. Da interessiere ich mich persönlich überhaupt nicht für.
Okay, dann habe ich auf jeden Fall eine interessante Option für dich als angehender Familienvater. Habe ich nämlich gelesen, dass die Saudis daran arbeiten, vor allem die unteren Ligen mit Spielern aus dem Ausland aufzufüllen.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja.
Und es steht im Raum für die vierte Liga ein Engagement, welches dir ungefähr 220.000 Euro im Jahr einbringt, plus kostenlose Unterkunft. Also für den einen oder anderen wahrscheinlich, den das große Geld lockt, eine einmalige Gelegenheit, sich darauf zu bewerben. Aber es ist schon verrückt, wenn man sich die ganzen Transfers auch anguckt, reicht eigentlich auch, kann ich nur jedem empfehlen, bei transfermarkt.de sich die Transfers mal durchzulesen. Wie er auch sagt, sind ein paar Namen dabei, mit denen hätte man im Leben nie gerechnet. Klar, jeder, der hier sportliche Gründe angibt, würde ich wahrscheinlich eher ins Reich der Phrasen und Märchen verweisen, weil natürlich unfassbar viel Geld dahinter steckt. Der sportliche Reiz, glaube ich, kann es nur bedingt sein. Ja, aber die Namen sind durchaus ja ziemlich prominent, würde ich sagen. Mit ja, Sadio Mané, einer von vielen, Karim Benzema, Riyad Mahrez hat mich auch überrascht von Manchester City. Kanté, eigentlich ja in Europa im Moment, nicht nur beim FC Bayern, versprochen, das war das letzte Mal, dass ich den Namen heute in den Mund nehme. Heute geht es ja nicht um die Bayern. Aber der Markt für die Sechser, speziell in Europa, nach wie vor sehr, sehr groß, weil viele Vereine auf der Suche nach einer richtigen Sechs sind. Also es ist schon absoluter Wahnsinn, was man da für Namen liest.
Auch bei der Sechserposition jetzt auch noch, letzte Woche glaube ich, Verratti geht auch noch in die Wüste. Ja, bei 50 Millionen Gehalt, ne? PSG kassiert da nur 30 Millionen Ablöse. Du kannst den Spieler nicht böse sein, dass sie jetzt halt immer jünger werden, aber bei hier Milinkovic-Savic, der hatte ein Gehalt bei Lazio, war damit Topverdiener, so knapp 3,2 Millionen, kriege ich jetzt halt mal eben 30 Millionen. Da würde kann mir jeder sagen, was er will, da würde keiner irgendwie lange überlegen, ne? Und ja, dass viele Spieler nur noch das schnelle Geld machen wollen und nicht, sage ich jetzt mal, zur Legende werden wollen und ja, ihren Verein zu Ruhm und Glanz tragen wollen, ja, ist halt so. Und wenn dann selbst so Leute wie Henderson zum Beispiel Liverpool verlassen und in die Wüste gehen, gut, aber der hat seine Zeit in Liverpool auch hinter sich, hat sich da wirklich den Arsch aufgerissen, jahrelang die Knochen hingehalten und dass er jetzt wirklich auf seine letzten Jahre da vielleicht nochmal in die Wüste geht und das letzte Geld nochmal mitnimmt, why not? Oder?
Also teilweise ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, hat speziell sein Transfer hat natürlich auch ein bisschen den Fadenbeigeschmack. Und ja. Da geht es dann schon auch über das, was der ein oder andere natürlich vor allem eher öffentlich für soziales Engagement gezeigt hat. Dann ausgerechnet dem Ruf zu folgen, ist dann natürlich schon sehr, sehr fragwürdig. Aber ich glaube, nach wie vor sollten wir uns darauf besinnen, uns über Fußball zu unterhalten. Alles andere würde dann zu weit links oder rechts hinausgehen. Ja, wie du auch sagst, ich meine, man muss sich die Summen einfach mal vorstellen, die dort bezahlt werden. Und wenn man von einem Jahresgehalt von 40, 50 Millionen spricht, ja, ich traue es mich eigentlich gar nicht auszusprechen, aber ist es für einen Fußballer, der weiß, dass er vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre hat, wirklich verwerflich, sämtliche Generationen auch, die in seiner Familie nachkommen, auch abzusichern? Ich glaube ehrlicherweise, wenn es rein um diesen Aspekt geht, dass man das durchaus nachvollziehen kann und muss, und ich glaube, alles andere wäre dann auch eben, ja, wie sagt man dann, eine gewisse Doppelmoral, weil wir einfach nicht in der Situation sind, dass wir so zwischen solchen Angeboten auch auswählen können, und von daher kann man, wie gesagt, rein, wenn es ums Finanzielle geht, mit Sicherheit die Attraktivität der saudischen Pro League mit Sicherheit unterschreiben, alles andere, was darüber hinausgeht, ist meines Erachtens dann aber auch Humbug.
Ja, und zum Teil die Ablösen, die dann gezahlt werden, die natürlich dann auch deutlich über dem eigentlichen Wert sind, sage ich jetzt mal nur, weil sie Spiele haben wollen, profitieren ja auch die eine oder andere Liga von. Ne? Ich meine, wenn dann so 30, 40 Millionen mal oder 20, 25 waren es, glaube ich, jetzt bei Mané wieder zurück zu den Bayern fließen, die werden das Geld wahrscheinlich auch wieder sinnvoll investieren oder irgendwelche kleineren Vereine vielleicht nochmal jemanden abgeben jetzt in Zukunft. Wir haben ja noch einen Monat, bis das Transferfenster endet. Da wird bestimmt noch einiges passieren. Ne?
Ich finde halt einfach nur, was ein bisschen kontrovers ist, ist ja tatsächlich die Tatsache, im Grunde genommen ist im Moment das Spotlight auf diese Liga ausgerichtet, weil natürlich unfassbar viel Geld fließt. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich im Moment auch nichts anderes als das, was die ja auch schon über andere Kanäle irgendwo ein Stück weit auch ja über die letzten Jahre hinweg forciert haben. Ich kann mich erinnern, nach dem Einstieg bei Newcastle, dass, glaube ich, die ganze Stadt auf den Straßen war und das größte Fest seit wahrscheinlich Jahrzehnten gefeiert hat mit Riesenambitionen und am Ende des Tages die Geldquelle ist die gleiche. Und ja. Von daher würde ich dann ja schon auch immer ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze ja einordnet oder kategorisiert. Und ja, vielleicht muss der Fußball auch, vor allem wir in Deutschland, einfach leben, dass ja die Tradition, die wir uns ja immer wünschen, vor allem wir Deutschen ja auch sehr fest dran halten, irgendwann mehr und mehr aufgelockert wird und das Ganze einfach mehr zu einem Business verkommt, weil in anderen Sportarten war das, was jetzt im Fußball passiert, ja schon gang und gäbe. Und ich erinnere nur an diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen was über den Fußball hinaus den Sport verfolgen. Und bestes Beispiel hier ist, glaube ich, auch Golf, oder?
Golf, American Football würde ich auch mit reinnehmen. Oder?
Ja, und viele, viele Sportarten mehr.
Ja, deswegen, also, dass man sich da vielleicht irgendwann mal noch weiter öffnen muss und dass man das einfach akzeptieren muss, ja, wird in den nächsten Jahren, glaube ich, kein Weg dran vorbeigehen. Sören, was hast du so für eine Meinung? Was meinst du? Nur ein Aufflackern oder werden wir da die nächsten 2, 3 Jahre noch weiterhin was von haben? Von den Saudis? Boah.
Von den Saudis, ja, wir die Bundesliga wird Transfereinnahmen davon haben. Also das glaube ich schon, dass es der Bundesliga zugute kommt, da einige Millionen zu bekommen. Das hat Bayern ja jetzt auch an Mané gemerkt. Ich glaube, so einen Preis hättest du von keinem anderen internationalen Top-Club gekriegt, sondern eben nur von den Saudis. Aber ich glaube, fußballerisch werden wir davon gar nichts hören. Grundsätzlich würde ich sogar sagen, dass Saudi-Arabien sich dadurch selbst schadet, was die Nationalmannschaft sogar betrifft. Also bei Weltmeisterschaften brauchen wir jetzt keine Angst vor Saudi-Arabien haben. Aber ja, Thema, glaube ich, können wir einen Haken dran machen. Das wird uns sicherlich die Jahre verfolgen, wenn Spieler dorthin wechseln. Aber da brauchen wir keine Angst vor haben, glaube ich.
Ja, halten wir mal ein Auge drauf die nächsten Wochen, wer dann noch so seine Zelte vielleicht aufschlägt und dann würde ich sagen, können wir das Thema, du hast gesagt, erstmal beiseite schieben und dann...
Können wir das einmal abschließen mit einer Aussage von mir?
Gerne, gerne.
Genauso wenig Angst bei einer Weltmeisterschaft, wie man vor Saudi-Arabien haben muss, muss man auch vor der deutschen Nationalmannschaft haben.
Danke. Einen besseren Übergang, Fabi, hätte ich jetzt nicht machen können, denn von Saudi-Arabien, ja, geht's weiter nach Australien und Neuseeland. Und du hast gerade angesprochen, ja, die Negativserie der deutschen Nationalmannschaften, ja, zieht sich momentan irgendwie wie so ein schwarzer Faden durch die letzten Monate. Ja, Ausscheiden nach der Vorrunde, unsere DFB-Frauen, ja, nach 3 Spielen schon wieder auf dem Heimweg, schon wieder in Deutschland angekommen, ja, waren als Mitfavorit ins Turnier gestartet und ja, sind wieder auf dem Boden der Realität zurückgeholt worden. Wir haben ja die Spiele alle verfolgt, haben auch viele andere Spiele zum Teil gesehen. Ja, verdient raus, Pech gehabt, unglücklich. Was sagen wir dazu?
Ja, ich glaube, dass wir verdient ausgeschieden sind. Ich habe alle 3 Spiele gesehen. Es waren natürlich ein sehr, sehr guter Einstieg mit dem deutlichen Sieg gegen Marokko. Dann hast du ja im Prinzip schon alles in der Hand gehabt gegen Kolumbien. Ja, da hat man dann wirklich gesehen, wo die Schwächen einfach sind, dass man sich offensiv keine Chancen erspielen konnte. Verlierst unglücklich und dann gegen Südkorea hast du eigentlich auch noch alle Möglichkeiten. Ja, und dann ja, versagen die Nerven. Man leistet sich unerklärliche Fehler, offensiv nicht in die Spur gekommen. Ja, und dann scheidest du in der Vorrunde aus in einer Gruppe, wo eine deutsche Nationalmannschaft natürlich auch nicht ausscheiden darf.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Im Großen und Ganzen haben sich ja eigentlich alle Favoriten in den jeweiligen Gruppen durchgesetzt, weitestgehend. Ja, außer die deutsche Nationalmannschaft hat es dann auch sehr überraschend die Brasilianerin schon nach der Vorrunde erwischt, die nur als Dritter in ihrer Gruppe, ja, den dritten Platz belegt in ihrer Gruppe. Und ja, hinter den Franzosen und Jamaika. Ansonsten, wie gesagt, alle Favoriten sich eigentlich durchgesetzt. Das Viertelfinale läuft derzeit. Und ja, am Montag und Dienstag geht es dann noch mit den restlichen Spielen im Achtelfinale weiter. Und heute hatten sich dann unter anderem durchgesetzt, wer waren es? Die Spanier und Japan haben sich ziemlich deutlich durchgesetzt gegen die Schweiz und Norwegen. Und ja, morgen greifen unter anderem noch die Engländerinnen wieder ins Turnier ein, die für mich mit der Abstand momentan den stärksten Eindruck hinterlassen haben. Ich weiß ja nicht, wie du es gesehen hast, Sören.
Ja, absolut. Ich glaube, England und Niederlande kann man auch mit reinzählen. Das sind so die, die ja mit am konstantesten eigentlich aufgetreten sind, auch die Gruppenphase über. Aber ich glaube, spielerisch muss man schon sagen, das sind zumindest meine Eindrücke, was die Vorrunde betrifft, dass viele Spiele sehr, sehr ausgeglichen sind. Also ich glaube, selbst wenn man sagt, da spielt jetzt eine vermeintliche Top-Nation gegen Außenseiter, ist alles sehr, sehr ausgeglichen. Viele Spiele lebten einfach von der Spannung. Es war nicht unbedingt immer hochklassig. Und jetzt glaube ich, wenn es in die K.O.-Phase geht, sieht man wirklich, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und für mich auch klar, Niederlande, England sind die Top-Favoriten. Klar, Schweden hatte jetzt so einen richtigen, wichtigen Sieg dann eben auch gegen die USA, wo man auch nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass Amerika schon so früh rausfliegt. Also es wird sicherlich noch spannende Spiele geben. Aber ja, mein Tipp wäre auch, da schließe ich mich auch an, dass England die vermeintlich größten Chancen hat, ins Finale vorzustoßen.
Du hast gerade angesprochen, war hochdramatisch. Heute bei den Schwedinnen, die ja bis ins Elfmeterschießen gekommen sind, stand lange Zeit, ja eigentlich bis zum Elfmeterschießen 0-0. Und ja, da mit dem letzten Elfmeter, sogar noch per Videobeweis dann, der Ball war wirklich müh, komplett hinter der Linie, ja, sind die Schwedinnen dann weitergekommen. Also war schon ein ziemlich spannendes Spiel.
Ja, absolut. Ja, muss also eigentlich über die 90 Minuten war die USA schon die bessere Mannschaft und dann immer an der Torfrau gescheitert und ja, Elfmeterschießen. Ich glaube, ja, das war Nerven ohne Ende mit dem besseren Ausgang für Schweden. Aber so schnell geht's, ja. Du bist im Prinzip ein Top-Favorit und dann, ja, scheidest du im Achtelfinale aus und weißt dann unterm Strich auch nicht, was du zu diesem Turnier sagen sollst, außer dass du relativ früh gescheitert bist und deine Ziele nicht erreichen konntest.
Ja, und bei den Deutschen ist es ja so, Martina Voss-Tecklenburg wird auf jeden Fall weitermachen. Da wird man sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal zusammensetzen. Ja, alles hinterfragen, auch einige Spielerinnen, woran es hat gelegen. Die spannendste Frage wird wahrscheinlich auch sein, ob Alex Popp weitermachen wird. Ob sie, ja, Neuaufbau ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ob sie da mit ihrer Erfahrung weiter zur Seite stehen wird und dem Team helfen wird oder ob sie da jetzt zumindest bei der Nationalmannschaft einen Schlussstrich ziehen wird. Und ja, dann heißt es beim nächsten Turnier auf ein neues. Und Olympia ist ja, glaube ich, das nächste Turnier, was für die Damen ansteht. Und dann schauen wir mal weiter, wie es denn da geht. Ja, und dann haben wir die beiden Themen eigentlich jetzt gut abgearbeitet. Und dann, Sören, würde ich vorschlagen, können wir uns jetzt eigentlich... Dann machen wir jetzt gleich mal kurz ein kleines Break. Da können wir dann vielleicht, kannst du gleich nochmal drauf eingehen, auf unseren neuen Werbepartner. Und dann sprechen wir dann über ja, den ersten, beziehungsweise ersten Aufsteiger dieses Jahr, der als Zweiter reingekommen ist mit den Darmstädtern, die am letzten Spieltag noch ja, den sicher geglaubten ersten Platz abgegeben haben an Heidenheim. Aber jetzt machen wir erstmal kurz Werbung und dann hört er uns dann gleich wieder.
Ja, wie ihr schon im Intro gehört habt, wir haben auch einige Neuerungen geplant jetzt für unsere neue Podcast-Saison. Unter anderem ein großer Dank gilt heute und sicherlich auch in den neuen Folgen, nächsten Folgen, Quiet Please, unserem Werbepartner. Quiet Please ist ja zumindest für uns aktuell die coolste Tennismarke und ihr könnt euch das mal anschauen im Online-Shop von tennispoint.de. Einfach Quiet Please eingeben und dann seht ihr schon ja die richtig coolen Klamotten. Wir freuen uns, wenn ihr da uns auch ein Feedback gebt, wie das bei euch ankommt. Aber auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die Kollegen von Quiet Please.
Genau, vielen Dank. Wir sind da ja auch schon ja ein bisschen ausgestattet worden, Fabi, und qualitativ ziemlich gute Produkte.
Ja, absolut. Also alles, was wir bekommen haben, wurde auch natürlich schon getestet. auch optisch abgenommen von meiner Kleidertochter, die wahnsinnig begeistert vom Logo ist. Und ich glaube, mein Spruch für die Saison 23/24 wird sein: Sir, quiet, please.
Ja, was für eine Vorlage. Ja.
Gut, das Quiet Please hebe ich jetzt bei euch beiden mal auf, denn ja, wir starten unsere erste Saisonvorschau Teil 1, ja, mit den unteren Mannschaften. Wir starten jetzt mit dem Tabellenzweiten der zweiten Liga, ja, der letztes Jahr quasi am letzten Spieltag seinen ersten Platz noch abgegeben hat. Darmstadt 98, Fabi, nach der Saison 16/17 wieder zurück in der ersten Liga und ja, alles andere als der Abstieg bei dieser Mannschaft wäre, glaube ich, eine Überraschung, ne?
Ja, fairerweise muss man auch noch dazu sagen, dass das Stadion auch noch direkt einen neuen Namen bekommen hat, stimmt's?
Da bist du besser informiert, das ist mir vorbeigegangen.
Natürlich, aber es heißt immer noch zumindest hinten raus oder der letzte Teil des Stadionnamens nach dem Sponsor ist immer noch Böllenfalkor. Ja, was kann man zum SV Darmstadt sagen? Also wenn man sich die Zugänge anguckt, ist natürlich schwierig, da wirklich viel drüber zu sagen, weil wenn man ehrlich ist, vielleicht maximal diejenigen, die ein bisschen die zweite Liga verfolgt haben, kennen die Zugänge. Ansonsten bei den Abgängen sieht es ein bisschen ähnlich aus, also hält sich ungefähr die Waage. Und alles andere als der Nichtabstieg wäre meines Erachtens eine sehr, sehr große Überraschung, was mir eigentlich immer so ganz gut gefällt bei den Spielen in der Vorbereitung, dass viel getestet wurde, auch beim System. Bevorzugt war es meines Erachtens eine Dreierkette, die gespielt worden ist. Das wird sich wahrscheinlich in der Bundesliga tendenziell wahrscheinlich eher zu einer
Fünferkette von mir.
Ja, ich wollte es gerade sagen, zu einer eher defensiv ausgerichteten Dreierkette, die dann natürlich im Umschaltspiel zu einer Fünferkette wird. Wer sind die absoluten Stars in der Mannschaft? Jeder, der die letzte Saison ein bisschen verfolgt hat, vielleicht der Neuzugang aus Düsseldorf, Innenverteidiger, Klara, finde ich vielleicht ist er noch einer der prominentesten. Und ansonsten würde alles andere eine große Überraschung werden. Ja. Wahrscheinlich geht es jedem so, der auch hier einen Kicker-Manager macht und hofft, dass er die richtige Wahl trifft. Und eins kann ich verraten, ein Offensivspieler kommt auch vom SV Darmstadt.
Ah, okay.
Mittelstürmer.
Da sind wir ja mal gespannt, okay. Ja, so in der zweiten Liga, die Darmstädter mit nur 33 Gegentoren, das defensiv stärkste Team, aber schon in der zweiten Liga drückte eigentlich der Schuh in der Offensive. Da waren sie eigentlich nur guter Durchschnitt, sage ich jetzt mal, nur 50 Tore geschossen. Jetzt mit Philipp Tietz den gefährlichsten Angreifer noch an Augsburg verloren, ähnlich wie Patrick Pfeiffer in der Defensive. Fabi hat Christopher Klara schon angesprochen, Geld sofort wieder rein investiert in die Defensive und im Offensivbereich Fraser Hornby geholt, einen ziemlich robusten Schotten. Aber gerade in der Offensive, da müssen die Darmstädter dann wahrscheinlich schon gucken, die Chancen, die sie dann bekommen, müssen den Killerinstinkt dann irgendwie vor der Kiste entwickeln, um die paar Chancen, die sie wahrscheinlich bei den Spielen nur kriegen werden, dann auch zu nutzen. Ne?
Ja, ich glaube, der Fokus muss auf der Defensive liegen, desto länger du da die Null hältst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Punkte zu holen, gerade für Darmstadt. Du hast die beiden Spieler angesprochen. Also sie waren sehr abhängig in der Zweitligasaison von Philipp Titz, der die Tore geschossen hat. Und auch mir hat persönlich Patrick Pfeiffer sehr, sehr gut gefallen. Den hätte ich auch ehrlicherweise gern in Bochum gesehen. Also da haben sie wirklich zwei Key-Spieler verloren. Christoph Klara, der wurde jetzt wirklich so ein bisschen zum Top-Transfer gehypt, was ich so in den Foren auch gelesen habe. Tobi, du hast mehr Fortuna-Spiele gesehen als ich, aber ich finde, dass er jetzt nicht unbedingt der Spieler ist, der Darmstadt da jetzt Sicherheit bietet. Sicherlich ein guter Zweitligaspieler, auch aber nicht unbedingt top. Und du hast es angesprochen vorne, da wird sicherlich noch was passieren. Wir warten jetzt sicherlich auch, was bei anderen Teams dann noch abfällt zum Ende der Transferperiode. Da muss man abwarten. Aber für mich wäre es eine Riesenüberraschung, wenn sie da Platz 16 in Reichweite ist. Grundsätzlich für mich klarer Platz 18.
Mhm. Ja, Fabi, Sören hat es gerade angesprochen, die vermeintlichen Neuzugänge, die noch kommen müssen. Bei so einem Verein wie Darmstadt ist natürlich, muss man auf jeden Cent achten. Und da muss so ein Spieler, so ein Transfer natürlich auch tipptopp passen, sowohl ins Team qualitativ und natürlich auch noch finanzierbar sein. Die Darmstädter haben ja am letzten Spieltag ihren Platz 1 verspielt und damit sind denen knapp, habe ich gelesen, knapp 3,5 Millionen mal eben durch die Lappen gegangen aufgrund der TV-Tabelle. Das ist schon ziemlich bitter für so einen kleinen Verein dann auch, ne?
Ja, also ich glaube halt, wenn man durch den Kader geht, ich meine, natürlich, qualitativ ist es meines Erachtens kein Erstligakader. Und ich glaube, da stimmen wir alle drei ins gleiche Horn, oder?
Ja.
Trotzdem, was man sagen muss, dass sie natürlich von den Positionen her, wenn man hier sich den Kader anguckt, in der Regel alle Positionen mehr oder weniger doppelt besetzt hat. Wahrscheinlich der einzige Club in ganz Europa, der mit nominell 6 Mittelstürmern oder 6-mal der Nummer 9 in die neue Saison geht. Was ich mir tatsächlich ein bisschen mehr tatsächlich vorgestellt habe im Laufe der letzten Wochen, dass der SV Darmstadt mit Laien arbeitet. Und ich glaube, dass vor allem der Markt für Leihspieler, glaube ich, ziemlich attraktiv war die letzten Wochen. Aber auch hier haben sie sich extrem zurückgehalten. Vermutlich wahrscheinlich auch bedingt durch das Budget, was zur Verfügung steht. Aber ja, am Ende des Tages, und so ehrlich muss man dann wahrscheinlich auch sein, wenn jetzt nicht noch wirklich ein, zwei, drei Qualitätsspieler in den Kader reinkommen, die auch eine gewisse Säule bilden für die Truppe in der ersten Liga, dann sehe ich mit dem Kader tatsächlich eher unter dem Strich den Ruhm.
Ja, würden wahrscheinlich die ersten ein, zwei Spiele in der Bundesliga dann mal gespielt sein müssen. Da wird es ja wahrscheinlich auch so die ersten 13, 14, 15 Spieler rauskristallisieren und dann wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht dann auch mal gegen Darmstadt schielen. Ich denke da so an den einen Spieler von Bochum zum Beispiel, Sören, der da momentan ja überall angeboten wird, der da ziemlich unzufrieden ist, aber können wir ja später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, der amtierende Zweitliga, ja?
Ich wollte ja nur beim SV Darmstadt ist natürlich halt auch so, dass natürlich die ersten paar Spieltage in der Regel wie bei allen Aufsteigern so eine gewisse Euphorie herrscht. Du hast natürlich irgendwo, glaube ich, das perfekte Spiel auf dem Silbertablett präsentiert bekommen am ersten Spieltag. Direkt müsste das, glaube ich, das Derby sein, wenn ich es
Gegen
richtig im
Frankfurt,
Kopf habe.
richtig, ja.
Ja, wenn du da mit einem guten Ergebnis rausgehen würdest, kann es dich mit Sicherheit auch noch mal ein, zwei, drei Wochen tragen in der Regel, aber genauso gut kann es natürlich auch, du spielst in Frankfurt, dann müsste, oder in Frankfurt, glaube ich schon, oder?
In Frankfurt, dann hast du zu Hause
Und dann
Union.
Union.
Ja.
Ja. Und wenn du allerdings dann aber, kann mich da erinnern an die Schalker Abstiegssaison, an die erste, wo die, glaube ich, mit 5 Niederlagen, kann das sein, oder 6 sogar,
Ja.
gestartet sind. Und wenn es dann natürlich so losgeht, dann bist du irgendwann am Boden und dann kommst du da auch nicht mehr raus. Zumal nicht, wenn qualitativ einfach auch nicht mithalten kannst mit dem Rest der Liga. So ist meine Meinung.
Kommen wir zum Zweitligameister der zweiten Liga des letzten Jahres. Ja, die Heidenheimer. Die Heidenheimer haben den großen Vorteil im Gegensatz zu Darmstadt. Deren Team bleibt eigentlich weitestgehend komplett zusammen, mussten keinen Leistungsträger abgeben und gehen jetzt als, ja, quasi mit dem gleichen Team in die Liga, in die erste Liga rein und haben sich ja gerade in der Breite auch nochmal, gerade in der Offensive für ihre Verhältnisse wirklich gut verstärkt und ich sehe die Heidenheimer auf jeden Fall auch über den Darmstädtern am Ende der Saison und vielleicht auch noch vor dem einen oder anderen Team. Was man so liest und so von den Namen her, könnte das schon funktionieren mit viel Euphorie im Umfeld. Mit der Basis von Frank Schmidt, letztes Jahr die Mannschaft gewesen, die von allen 36 beziehungsweise von allen 36 Mannschaften in der Bundesliga mit die meisten Kilometer abgespult hat. Also eine extrem fitte Mannschaft, die komplett über den Einsatz kommt, über viel Laufarbeit auch. Wird für keine Mannschaft, glaube ich, einfach werden gegen die Heidenheimer.
Sören, du darfst zuerst. Ich habe da vielleicht eine leicht andere Meinung.
Okay. Umso schöner
Okay,
ist das schön.
dann gehe ich aber trotzdem noch mit Tobi. Also ich würde auch sagen, drei Dinge sprechen klar für Heidenheim, dass sie eine große Chance haben, auch in der Liga zu bleiben. Klingt vielleicht erstmal sehr ambitioniert, aber sie haben eine sehr, sehr eingespielte Mannschaft. Sie haben mit Frank Schmidt einen richtig guten Trainer und sie haben natürlich auch ein ruhiges Umfeld. Also da würde es selbst bei 5 Niederlagen am Stück, wird es nie eine Trainerdiskussion geben. Und ich habe zwei Vorbereitungsspiele gesehen, beziehungsweise Ausschnitte davon. Das sieht gut aus. Da sieht man wirklich, dass sie eingespielt sind. Sie haben mit Marvin Thieringer von Schalke einen Spieler geholt, der sehr, sehr gut sich eingefügt hat, der auch schon getroffen hat. Also ich sehe da wirklich diesen Faktor der Eingespieltheit. Könnte sehr, sehr entscheidend werden. Und also sie haben bis zum Schluss, glaube ich, wirklich alle Möglichkeiten, um Platz 15 zu spielen. Klar, wenn dann unterm Strich Platz 16 bei rauskommt mit den Relegationsspielen, das wird Stand jetzt sicherlich auch jeder unterschreiben. Aber ich halte auch Heidenheim für eine Mannschaft, die große Chancen hat, in der Liga zu bleiben.
Und jetzt hören wir uns deine Meinung an.
Ja, danke schön. Also grundsätzlich ein paar Sachen, da stimme ich ja mit überein. Also gefühlt ist es ja irgendwie der kleine SC Freiburg, vom Gefühl her, von dem Umfeld ziehe ich zumindest viele Parallelen. Eine gewisse Ruhe, Sachlichkeit auch im Verein. So wie Sören auch sagte, es wird wahrscheinlich keiner nervös werden, wenn letztendlich mal ein paar Spiele von den Ergebnissen her nicht passen werden. Klar, jede Mannschaft, die aufsteigt, hat natürlich auch die Chance, irgendwo mitzuhalten. Trotzdem, und das ist nämlich der Punkt, was natürlich auch auffällig ist, vielleicht ein kleiner Side-Fact, wenn man sich mal die Transferausgaben von den beiden Aufsteigern in die Bundesliga anguckt. Summa summarum, glaube ich, 4,5 Millionen, wenn man transfermarkt.de glauben kann, wenn man das dann ins Verhältnis setzt zu anderen Ligen, was die Mannschaften dort ausgeben. Klar ist die Mannschaft gespickt auch mit ein, zwei Spielern, die mit Sicherheit auch letztes Jahr schon die Möglichkeit gehabt hätten, bei dem einen oder anderen Erstligisten zu spielen. Kleindienst ist für mich ja der Star der Mannschaft, darf man das so sagen?
Ja, denke ich schon. 24 Hütten letztes Jahr, ne?
Glaub schon, klar. Und die einzige Komponente, die Heidenheimer eigentlich für sich anführen werden, wahrscheinlich im Laufe der Saison, ist die Eingespieltheit, die Beziehung auch Trainer-Mannschaft und umgedreht, dass jeder im Endeffekt so ein bisschen auch weiß, was er zu tun hat und welche Rolle er in der Mannschaft einnehmen muss. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass in der Bundesliga, und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vor ein paar Wochen waren, glaube ich, viele, viele Vereine auch durchaus sinnvoll und sehr gut im Transfermarkt tätig waren und Geld investiert haben und von der Qualität her einfach die besseren Mannschaften stellen. Und die Qualität wird sich am Ende durchsetzen.
Also siehst du die Heidenheimer eher auch auf dem direkten Abstiegsplatz?
Ja.
Okay.
Ganz klar.
Ganz klar. Okay. Dann stehen deine beiden Absteiger quasi schon jetzt fest.
Ja.
Okay. Okay. Noch ein guter Fun Fact vielleicht noch zu Frank Schmidt. Ist auch ein guter Übergang dann zur nächsten Mannschaft. Frank Schmidt, seit 2007 quasi Trainer der Heidenheimer. Fabi, wie viele Trainer hat der VfB Stuttgart in der Zeit gehabt?
14.
Sören?
12.
Ah, lag da beide, wenn wir die beiden zusammenrechnen, fast richtig. Bis heute 23 Trainer in der Zeit. Ne? Also so viel zur Konstanz dann auf der Trainerposition. Vorteil auf jeden Fall pro Heidenheim. Ja, kommen wir zu den Stuttgartern. Letzte Saison noch mit einem blauen Auge in der Relegation gegen den HSV davongekommen. Zweimal deutlich sich durchgesetzt gegen den HSV. Ja, die Frage, die sich viele VfB-Fans jetzt schon wieder stellen, wird es wieder eine Zittersaison? Reicht es für die Mannschaft, für diese junge, immer noch junge Mannschaft? Viele jetzt mit genug Bundesliga-Erfahrung, aber da müssen auch viele Spieler mittlerweile mal vielleicht den nächsten Schritt machen. Und vielleicht noch eine Frage, ist der Kader wettbewerbsfähig, wenn jetzt noch die nächsten zwei, drei Top-Spieler den Verein verlassen werden? Ich meine, der Transferfenster ist auch noch ein bisschen geöffnet. Ich denke da so an Mafropanos, an den Sosa und vor allem noch Girassi. Der VfB auch wieder in der kommenden Saison ein Verein, der sich eher nach unten orientieren muss?
Also von mir ein klares Nein. Ich habe das Spiel jetzt gegen Sheffield gestern gesehen. Das war ein richtig gutes Spiel. Da haben auch die Spieler, die du jetzt angesprochen hast, mit Mafropanos, der stand gar nicht in der Elf. Also sie haben schon eine eingespielte Mannschaft für die kommende Woche. auch ohne diese Spieler, die vermeintlich wechseln werden. Und ich glaube, dass Sebastian Hoeneß jetzt auch mit der Vorbereitung, die er auch hatte, ein richtig gutes Team in die Saison schicken wird. Sie haben natürlich mit Dennis Undav nochmal einen Spieler verpflichtet, um das auch in der Offensive ein bisschen breiter zu gestalten, mit Kirassi, mit Undav. Dann hast du noch Luca Pfeiffer. Also offensiv sehe ich den VfB sehr, sehr gut aufgestellt. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der VfB eine ruhige Saison spielt und dass sie das auf den Platz bringen können, was ja was in dem Kader steckt.
Vielleicht noch zu Guirassy. Fabi, ich weiß nicht, ob du es da auch so rausgehört hast oder gelesen hast. Haben ja die Kaufoption gezogen, war ja schon ein dickes Ausrufezeichen eigentlich, dass der VfB Guirassy fest verpflichtet hat, aber eigentlich schon dann auch wieder mit dem Hintergedanken, ich glaube, Ablösesumme ist dann zwischen 18 und 15 und 20 Millionen, eigentlich um Guirassy dann direkt wieder weiter zu verkaufen, ne? Deswegen ja eigentlich auch Undav jetzt mehr oder weniger als Ersatz geholt.
Ja, also was ich zum VfB sagen kann, ist natürlich, dass wenn ich VfB-Fan werde, glaube ich, bis zum 1. September wirklich zittern würde, weil ich glaube, die ganze Saison einfach davon abhängt, wer von den Leistungsträgern noch geht. Wenn man jetzt im Moment die Mannschaft nimmt, sehe ich vor allem eine richtig, richtig gute Abwehr mit Ito beispielsweise als Innenverteidiger, du hast links Borna Sosa, rechts Wagnoman, wen haben wir noch bei den Innenverteidigern? Mavropanos, genau, Mavropanos natürlich. Und dann hast du eigentlich, nicht falsch verstehen, aber im Verhältnis zu der Tabellenregion, in der sich der VfB wahrscheinlich irgendwo eingliedern wird, eine wirklich starke, starke Verteidigung, zumindest schon mal. Davor hast du mit Endo als Kapitän auch einen absoluten Leistungsträger. Und so ist genau das, was ich vorher schon mal angespielt habe, so entsteht eine Säule. Und ich glaube, wenn man durch die ganze Mannschaft geht, dass es wirklich auch Spieler gibt, so wie du auch sagst, wo vielleicht jetzt dieses Jahr im Speziellen der nächste Schritt nach vorne gemacht werden muss. Silas ist noch ein Beispiel. Hast du vorher vergessen in deiner Aufzählung, der unglaubliches Potenzial mitbringt. Vielleicht jetzt eben auch die letzten Monate oder in der Rückrunde ja auch noch ein bisschen von seinem Kreuzbandriss vielleicht auch sich mehr oder weniger da auch in den Rhythmus spielen muss. Und dann ist beim VfB schon auch eine Mannschaft auf dem Feld, die durchaus das Potenzial hat, ganz wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aber, und das ist das große Aber, es steht und fällt letztendlich mit den Abgängen, die sie noch zu verkraften haben müssen bis zum 1. September.
War ja in der letzten Saison auch schon häufig so, ne? Die junge Mannschaft hat dann schnell das Selbstvertrauen verloren. Einige Spieler sind dann schlecht gelaufen für den VfB. Man konnte den Einsatz, konnte man den ja eigentlich nie absprechen. Nur meistens folgte dann auf eine gute erste Halbzeit, eine katastrophale zweite oder auch andersrum. Ich erinnere mich da an das Dortmund-Spiel, ne, wo sie in Unterzahl dann hinterher sogar noch den Sieg dann dann unentschieden gespielt haben. Also da waren ja teilweise richtig sensationelle Spiele dabei. Und dann waren auch wieder manche Spiele dabei, wo du gedacht hast, um Gottes Willen. Ne? Also es muss der nächste Entwicklungsschritt, glaube ich, bei einigen Spielern jetzt gemacht werden. Und dann haben wir noch eine Position, die wir vergessen haben, Fabi. Die Abwehr steht gut und vor allem dahinter auch ein Transfer, der für ziemlich Aufsehen gesorgt hat. Die Leihe von Alexander Nübel. Wenn der wieder zu seinem Leistungsniveau findet, das er hatte, wo er auf Schalke war und auch die Zeit bei Monaco, hat der VfB, glaube ich, auf der Torwartposition auch einen ziemlich dicken Fisch an Land gezogen.
Naja, es kommt natürlich immer darauf an. Also ich glaube, dass Alex Nübel durchaus ein Keeper ist, der mit Sicherheit im Mittelfeld der Keeper in der Bundesliga mitschwimmen kann. Ich glaube, alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann für meinen Geschmack eher nicht die Qualität, die er dann mitbringt. Trotzdem für den VfB kann es durchaus ein Torhüter sein, der dir für ein paar Jahre auf jeden Fall eine gewisse Ruhe auf der Position einbringt. Ob es dann für den ganz großen Club aus dem Süden reicht, für Alex Nübel, glaube ich nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages, da würde mich mal interessieren, was ihr beide auch sagt. Ich glaube, hat er ziemlich viel in den letzten Jahren mit seinem Management, glaube ich, falsch gemacht und kann am Ende des Tages froh sein, dass er jetzt bei den Bundesligisten zwischen den Pfosten stehen darf.
Ja, Sönn, du vielleicht zuerst, du hast noch gar nicht so zum VfB was gesagt.
Also ich halte von Alex Nübel sehr, sehr viel, aber ich gehe da auch mit, dass er in seiner Karriere sicherlich die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen hat. Klar, wenn du die Möglichkeit hast, nach Bayern zu wechseln oder zum FC Bayern, ja, die Möglichkeit gibt es nur einmal. Ich glaube, das sagen ja auch alle Spieler, die dorthin wechseln. Gleichzeitig muss man aber auch wissen, wenn du Torwart bist, es gibt eben nur eine Position und wenn der dann eben Manuel Neuer vor dir ist, dann wirst du keine Chance haben, dort dran vorbeizukommen. Und dann war aber die Entscheidung zum Beispiel nach Monaco zu wechseln, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, auch was die Persönlichkeit betrifft. Das bringt einen weiter. Und ich glaube, jetzt hat er wirklich die Möglichkeit, auch in der Bundesliga sich durchzusetzen, beim Team, was eigentlich stabil ist. So Schalke war es nicht, wo in seiner Zeit, wo er dort war. Und jetzt beim VfB kann er wirklich so eine Coming-out-Season haben. Und ich halte sehr, sehr viel von ihm und ich traue ihm das auch zu, dass er einer der besten Keeper jetzt in der Bundesliga werden kann.
Fabi, Alex Nübel aber nur ausgeliehen jetzt diese Saison. Weil du sagtest, ein Torwart über mehrere Jahre, ne?
Ja, aber ich glaube durchaus, tendenziell würde die Möglichkeit bestehen, je nachdem, was sich bei dem Verein aus dem Süden im Tor tut, würde er mit Sicherheit dann auch nach der Saison überlegen, je nachdem, was er auch für ein Jahr gespielt hat, was er wirklich machen will. Und ich glaube, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass der VfB auch ein paar hunderttausend Euro gegen Süden überweisen
springen lässt. Ne? Ja, vielleicht auch ein kleiner Tipp fürs bald Kicker-Manager-Spiel. Ne? Da sind wir ja auch alle ziemlich involviert momentan. Auch schon wahrscheinlich das eine oder andere Mal die Aufstellung durchgewirbelt. So, kommen wir zum FC Augsburg. Beim FC Augsburg, ja, am Ende war es, wie die letzten 13 Jahre eigentlich immer, drei Mannschaften hinter sich gelassen, überm Strich gestanden und ja, war wieder eine ziemlich nervenaufreibende Saison für die Augsburger. Man musste ziemlich lange wieder zittern. Und am Ende geht es dann jetzt in die kommende 14. Bundesliga-Saison schon am Stück. Schon beachtlich für den FCA, Fabi. Immer wieder ein bisschen Glück auf seiner Seite auch gehabt die letzten Jahre.
Ja, nicht nur, wenn es um den Verbleib in der Bundesliga geht, sondern auch noch, wenn es um Abnehmer für Transferflops geht. Wobei Sören wird mir widersprechen wahrscheinlich. Bei Ricardo Pepi, also eine wirklich gute Summe auch erzielt. Und was für mich ein bisschen verwunderlich ist, tatsächlich, also wenn man sich auch so die Zugangs- und Abgangsseite anguckt, müsste eigentlich auch noch ein bisschen Budget übrig sein, um die Mannschaft noch mehr verstärken zu können, haben auch meines Erachtens ein, zwei wirklich richtig gute Transfers, die für die Breite vielleicht auch ein bisschen Richtung Qualität auch investiert. Aber ich glaube, da müsste noch ein, zwei Transfers getätigt werden von den Augsburgern, um dann wirklich auch mal in die Saison zu gehen, um möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und über die Transfers lässt sich ja streiten, meines Erachtens.
Also zumindest der Transfer, der für mich, für den FCA am meisten Sinn gemacht hat, war auf der Torwartposition. Rafa Ginkiewicz hat ja den Verein jetzt auch verlassen und mit Kubek, der ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, zum FCA gekommen war, hatten sie ja auch nicht jetzt wirklich unbedingt so den Super-Torwart. Also mit Finn Dahmen, der ja eine Zeit lang Robin Zentner in Mainz vertreten hatte. Die Spiele, die er da gemacht hat, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist auf jeden Fall ein Upgrade im Tor beim FCA. Ja, und die Offensive hast du auch angesprochen. Ja, Sven Michel von Union und Philipp Tietz von Darmstadt.
Ja, aber ansonsten hast du dich ja lediglich in der zweiten Liga ein bisschen bedient. Ne? Also was heißt ein bisschen? Ist ja schon beachtlich, die Anzahl der Zugänge, ich glaube 12, 13
ja, was hast
Zugänge.
Du?
Ja, denke schon.
Ja, und Tim Breithaupt hast du noch geholt vom KSC, ne?
Ziemlich jung. Ja, Pfeiffer aus Darmstadt.
Ja,
Okugawa.
Okugawa aus Bielefeld, ne? Auch Bundesliga-Erfahrung.
Ja.
Kepkoff. Sagt mir jetzt so nichts.
Aus Greuther Fürth.
Okay.
Günther aus Wiesbaden.
Also nehmen wir mal die namhaften,
aber richtig am
nehmen wir
Haken,
mal die,
oder?
Nehmen wir mal die namhaften Neuzugänge, die auch die mit Bundesliga in Verbindung bringt, denke ich. Wie gesagt, bei Sven Michel bin ich ein bisschen zwiegespalten, der bei Union eher meistens als Einwechselspieler fungiert hat. Ob er wirklich ein Spieler ist für eine Startelf, mal überraschen lassen. Was vielleicht noch am interessantesten sein wird, Sören, die Personalie Mergin Berisha.
Ja, ein Spieler, der sich ja eben auch durch ein sehr, sehr gutes Jahr beim FCA in den Fokus gespielt hat. Erstmal jetzt fest verpflichtet. Ich glaube, dass man ihn dann werden dann auch nur mit einem Plus weiterverkaufen will. Aber sie haben auch genug Mittelstürmer eigentlich im Kader. Sie haben Demirovic, Titz, Michel, der hat sehr, sehr gute Vorbereitung absolviert. Da sehe ich ihn, also ich glaube, dass der FC ja auch in dieser Saison ein bisschen gefestigter auftreten wird. Aber man muss da sicherlich auch aufhören. Klar, wenn Berisha jetzt wegbrechen sollte, dann wird da sicherlich noch Transferbudget frei sein, um Spieler zu verpflichten. Aber ich glaube, dem FCA würde es mal gut tun, wenn sie eben nicht immer so viel Kaderbewegung haben wie in den letzten Jahren, dass man da sich auch mal zufrieden gibt mit dem Kader und darauf aufbaut. Und das wird natürlich jetzt auch spannend sein in der kommenden Saison. Sicherlich aber auch ein Team, was erstmal damit beschäftigt sein wird, Punkte gegen den Abstieg zu holen.
Ja, auch vielleicht eine ganz wichtige Personalie, jetzt auch wieder zurück nach Verletzungen in der letzten Saison, die letzten Spiele auch schon wieder am Platz gestanden mit Dorsch. Glaube ich auch ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Hat jetzt auch die Kapitänsbinde übernommen von Jeffrey Hoeleo, der ja wahrscheinlich den Verein vielleicht sogar noch verlassen wird. Da ist ja wohl auch ein bisschen stunk momentan, was das angeht. Wollen sie auch nach Möglichkeit noch loswerden. Mal überraschen lassen, inwieweit sich der FCA da für die Saison breit genug aufgestellt hat. Ich gehe davon aus, dass auch diese Saison der FCA wieder sehr lange im unteren Drittel der Tabelle sich aufhalten wird. Auch wenn der Fabi es nicht so gerne hören wird.
Warum?
Ne? Bist du auch so Bayern-Ecke so darunter? Oder hast du da eine andere Sicht beim FCA? Was würdest du denn sagen?
Also wie gesagt, also FC Augsburg ist jetzt nicht so, dass es bei mir wahnsinnige Sympathie auslöst, hat aber gar nichts damit zu tun. Ich habe auch nichts gegen den FCA. Ganz im Gegenteil. Aber es ist halt eine Mannschaft, die über viele, viele Jahre hinweg eigentlich für mich nie für ein wirkliches System stand, permanent eigentlich es immer wieder geschafft hat, was ja auch sehr lobenswert ist, sich über den Strich zu halten. Manchmal wusste man, glaube ich, in bestimmten Jahren auch nicht, wie man es geschafft hat, aber interessiert am Ende des Tages auch keinen. Und wie gesagt, ich bin immer noch, um das mal aufzugreifen, was Sören auch vor ein paar Wochen oder Monaten mal gesagt hat. Ich glaube, mit der Konstellation der Aufsteiger ist es vielleicht ein Jahr, wo du vielleicht auch ab und zu mal ins Risiko gehen kannst. Und beim FC Augsburg im Moment die Transferbilanz positiv. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Mannschaft wirklich auf Schlüsselpositionen, speziell in der Offensive, nochmal deutlich verstärkt wird. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so die Transfers anschaut von den Mannschaften, die eher im unteren Teil der Tabelle steht, es ist sehr, sehr wenig an Qualität, die auch dazugekauft wird. Es wird sich viel bedient in der zweiten Liga vor allem. Und von daher gehe ich davon aus, dass der FCA auch bis zum Schluss kämpfen wird.
So, und jetzt kommt dein großer Auftritt. Wir kommen zum VfL Bochum. Es geht, ja, schon in die dritte Saison nach dem Aufstieg. Hat vorher auch keiner mitgerechnet, ne? Auch im letzten Jahr wieder drin geblieben. Trotz der schlechtesten Defensive, jetzt in diesem Sommer, Kaderumbruch, Verjüngungskur war angesagt, viele junge Spieler geholt. Und nimm uns doch mal mit, deine Meinung zum VfL Bochum.
Ja, die Meinung fällt ein bisschen gespalten aus. Also so wie im Prinzip jede Sommervorbereitung läuft, ist ja auch dieses Jahr wieder verlaufen. Sehr, sehr schleppend. Einige Testspielniederlagen dabei. Auch wieder viele Gegentore gefangen. Was aber jetzt schon unter dem Strich oder das Fazit der Vorbereitung ist, der VfL wird mit einem anderen System in die Saison gehen. Anstatt 4-2-3-1 wird Thomas Letsch auf sein, ja auch persönlich bevorzugtes System mit einer Dreierkette setzen, mit drei Innenverteidigern, dann fünf im Mittelfeld und zwei Stürmern. Zumindest in der Vorbereitung lief es noch nicht so gut. Jetzt am Wochenende, am Samstag, gab es einen Doppeltest gegen Luton Town. Im ersten Test, das sah schon ganz ordentlich aus, im zweiten mit vielen Nachwuchsspielern dann nicht mehr so. Ich glaube, Fabi hat es gerade gesagt, Stichwort Risiko. Der VfL hat schon ein bisschen was in seinen Kader investiert, was meiner Meinung nach auch nötig war. Sie haben mit Bernardo noch einen Innenverteidiger geholt, in der Zentrale mit Matos Bero von Vitesse Arnheim, guten zentralen Mittelfeldspieler. Ja, es gibt einige Spieler, klar, die geholt wurden. Aber ich glaube, was jetzt einfach spannend sein wird, wie dieser Kader das eben auch aufnehmen wird. Diese Systemumstellung, Dreierkette, in der letzten Saison, zwei, drei Spiele eben mit diesem System gestartet. Das lief überhaupt nicht. Jetzt in der Vorbereitung auch noch nicht so überzeugend. Und ja, da muss man sicherlich jetzt nächste Woche abwarten, wie es wenn es ernst wird, im Pokal gegen Bielefeld. Ein absoluter Härtetest, natürlich auch unter Wettkampfbedingungen. Aber ich bin doch auch, ja, wenn du mich fragen würdest, dann bin ich positiv, was die Saison betrifft, dass wir wieder die Klasse halten. Ja, ich lasse mich überraschen, wie das alles so funktioniert, eben mit der Dreierkette. Aber grundsätzlich, ja, bin ich optimistisch, dass wir auch die Klasse halten können.
Ja, in der Breite besser aufgestellt, aber wirklich qualitativ verbessert, nicht wirklich, ne? Eigentlich gleich geblieben, aber
Ja,
zumindest ist der
also
spielerische Ansatz dürfte in der neuen Saison wahrscheinlich mehr im
der
Vordergrund stehen.
soll absolut, der soll noch in den Vordergrund rücken. Wichtig sicherlich auch im Sommer, dass du mit Ivan Ordez nochmal einen Spieler halten konntest. Dass du Erhan Masovic, ja, zu 80% ist klar, dass er bleibt. Was natürlich jetzt noch offen ist, und das hat Thomas Letsch auch gesagt, dass ein linker Schienenspieler kommen soll und eventuell sogar noch ein Innenverteidiger. Da muss man sich überraschen lassen. Aber ich glaube grundsätzlich zentrale Mittelfeld, Offensive, das ist okay. Sie haben ja jetzt auch Gerrit Holtmann abgegeben in die Türkei. Ist auch ein Zeichen, dass man eigentlich mit dem Kader, was die Offensive betrifft, sehr zufrieden ist. Aber wie gesagt, das, was einfach über allem steht, ist Systemwechsel, wie diese Mannschaft das aufnimmt. In der Vorbereitung lief es noch nicht so gut, aber ich habe die Hoffnung, dass es dann eben, wenn es ernst wird, nächste Woche Bielefeld DFB-Pokal, dass da die Mannschaft dann auch zu 100% funktioniert.
Ja, Fabi, so ein Spiel, wo man mal einen Zehner draufsetzen kann, dass Bielefeld da weiterkommt, oder?
Ja, hoffen wir mal nicht, weil ich glaube, nach wie vor ist auch der VfL Bochum auf jeden Euro angewiesen, den sie einnehmen können. Und da gehört mit Sicherheit der Pokal auch dazu. Was soll ich da noch großartig viel ja, hinzufügen? Ich glaube einfach, der große Vorteil für die Bochumer, wie auch schon beim VfB oder auch beim FCA, ist, glaube ich, dass du dieses Jahr wirklich auch in einem Pool von Mannschaften mitspielst, die alle absolut auf Augenhöhe spielen oder spielen können. Gibt die aber auch recht qualitativ wirklich mehr oder besser als im Vorjahr, würde ich jetzt nicht unterschreiben, da bin ich bei dir. Und am Ende des Tages ja, hoffe ich einfach nur, dass ja, der Effekt eintritt, den sich auch Sören wünscht und die Mannschaft wirklich dann einfach auch in Summe einen Schritt nach vorne macht.
Sondern vielleicht noch für euch so drei Punkte, die eigentlich für den Klassenerhalt hindeuten könnten, wäre, glaube ich, die Heimstärke, glaube ich. Wenn er da weiter wie in den letzten beiden Jahren eure Punkte holt, ist schon mal ziemlich wichtig. Ruhe im Umfeld, nicht verrückt machen lassen, auch wenn es da die paar Spiele vielleicht mal ein paar Klatschen gibt. Und ja, Manuel Riemann, ne? Aufs Torwartspiel am besten nur konzentrieren und alles drumherum ausblenden. Dann würde auch in dieser Saison wahrscheinlich dem VfL den einen oder anderen ganz, ganz wichtigen Punkt dann auch sichern, ne?
Ja, und Defensive muss besser werden. Ich glaube, das ist auch etwas, du kannst nicht 2 Jahre hintereinander über 70 oder 60 Gegentore kassieren. Das geht einfach nicht. Und da habe ich auch die große Hoffnung, dass das jetzt besser wird und man da wirklich nicht in jedem Spiel dann auch seine 3 Gegentore fängt.
Ja, kommen wir zum letztjährigen Aufsteiger. Als Aufsteiger im ersten Jahr drin geblieben, schon in der Hinrunde die benötigten Punkte für den Klassenerhalt größtenteils geholt, ja. Und in dem einen oder anderen Spiel auch für eine ziemlich große Überraschung gesorgt. Ich erinnere da an so einen Rückstand in Dortmund und dann sogar noch einen Sieg. Ja, und bekanntlich ist das zweite Jahr immer das schwierigste Jahr. Was sagen wir zu den Bremern? Ziel diese Saison, oberste Prio natürlich der Klassenerhalt, glaube ich, steht im Vordergrund.
Ja, also ich glaube, das muss das Ziel sein. Klar haben sie den Kracher-Transfer gelandet mit Naby Keita, nur der fällt natürlich jetzt erstmal aus mit einer Adduktorenverletzung. Wie lange ist er auch noch nicht unbedingt klar oder ist ein Fragezeichen hinter. Und dann haben sie mit David Nowinski einen Spieler verpflichtet von Fortuna Düsseldorf für die Offensive. Ich würde sagen, hinter Bremen stehen noch viele Fragezeichen. Was ist mit Füllkrug? Ja, und das wird sicherlich das große Fragezeichen sein, wenn er wegbrechen sollte. Wie löst man das in der Offensive?
Dusch.
Ja, aber dahinter?
Ja, bis jetzt ist der Kader ja weitestgehend zusammengeblieben und du hast gerade angesprochen, also die Bremer werden, glaube ich, bis zum 31.08.
Ja.
lange zittern müssen, wenn es dann wirklich kurz vor knapp ist. Die Bremer sind auf, ja, dann Transfererlöse auf jeden Fall angewiesen und dann wird es halt schwierig in einer ziemlich kurzen Zeit dann noch, je nachdem, wann der Transfer dann über die Bühne gehen könnte, ja, dann Ersatz zu besorgen, dürfte ziemlich schwer werden. Also Personalie Füllkrug wird bis zu allerletzt wahrscheinlich in aller Munde sein.
Also, um da mal ganz kurz mit vielleicht auch mein Kommentar dazu zu geben. Ich glaube, dass Werder in einer gewissen Hinsicht eine Saison spielen würde, die sich in der Rückrunde der letzten Saison auch ein bisschen angedeutet hat. Klar, du hast ein paar Spieler drin, die vom Namen her vielleicht ein bisschen Klang mitbringen, auch mit Naby Keita. Würde ich mich allerdings auch nicht jetzt drauf ja, versteifen, dass es die Verstärkung schlechthin ist. Unbestritten, Hammer-Transfer, Mega-Name. Wenn fit, mit Sicherheit mehr als nur ein Gewinn für die ganze Mannschaft. Allerdings glaube ich halt einfach auch, ja, so wie das jetzt die ganze Reise losgeht, eher suboptimal und ich glaube, so vom Eindruck her ist die Mannschaft aus Bremen für mich eigentlich auch einer der ja, drei, vier Mannschaften, die wirklich bis zum bitteren Ende kämpfen müssen, dass sie die Klasse halten. Weil dafür gibt mir die Mannschaft einfach auch zu wenig her, um ehrlich zu sein.
Würde ich jetzt auch voll mit bei dir mit bei sein, Fabi. Also du hast gerade schon angedeutet, gerade in der Rückrunde, ja, keiner hat Bremen mehr auf die leichte Schulter genommen. Oftmals gut mitgespielt, die Bremer, aber dann weitestgehend doch meistens mit leeren Händen dagestanden und ja, wollen den Bremer Weg weitergehen, offensiv spielen und Werder Fußball spielen. Ja, aber ich tue mich da auch ziemlich schwer. Also bei den Bremern dieses Jahr, puh. Unabhängig auch von Dux, hat eine super Rückrunde letztes Jahr gespielt. Füllkrug wahrscheinlich auch, wahrscheinlich die Saison seines Lebens gespielt. Ob die nochmal, ja, diese Form auch in der kommenden Saison abrufen können, warten wir mal ab. Und ja, Sören auch bei Naby Keita kann natürlich optimal laufen, wenn er nach der Länderspielpause dann zurückkehrt und fit ist und auch vor allem fit bleibt über einen längeren Zeitraum. Absolut super Gewinn für die Bremer, kann der Mannschaft auch weiterhelfen. Aber wenn er wirklich sich dann ja wieder verletzt und immer mal wieder mit Wehwehchen zu tun hat, ja.
Also ich glaube, das ist auch, wird auch ein Grund sein, dass er in Bremen gelandet ist. Klar, Riesenkompliment an die Verantwortlichen, ihn nach Bremen zu holen, aber ich glaube, wenn Keita so wirklich hundertprozentiges Vertrauen in seine Fitness hätte, wäre er vielleicht auch woanders hingewechselt. Ich glaube, du hast nur eine Möglichkeit, so einen Spieler zu holen, wenn du weißt, okay, er wird nicht 34 Spiele machen. Wenn wir Glück haben, macht er 25 bis 30. Aber er hat ja schon gezeigt, dass er immer irgendwie anfällig ist. Ich glaube, wenn er spielt, wenn er zu 100% fit ist, ein Riesengewinn für Bremen, für die Bundesliga sowieso. Aber das wird ein Spieler sein, der nicht 34 Spiele machen wird. Und von daher muss man da auch die Erwartung dann vielleicht dann auch runterschrauben.
Wenn man so hört und liest, wurde ja angeblich mehr oder weniger der ganzen Bundesliga angeboten und ja, die Bremer haben als erstes einfach mal ja gesagt, komm, machen wir. Ja, gut. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir gönnen es ihm natürlich, dass er fit bleibt und gesund wird jetzt schnell. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Attraktion, eine Bereicherung für die Liga. Eine Riesenstütze dann für die Bremer, wenn er fit ist. Aber ja, das mit der Gesundheit ist immer so eine Sache, ne? Also ich gehe auch davon aus, dass die Bremer auch eine ziemlich schwere Saison vor sich haben werden. Fabi, noch ein Abschlusswort zu den Bremern?
Ja,
Irgendeine
eigentlich
steile These vielleicht noch?
eine steile These ist, dass der SV Werder nochmal auf dem Transfermarkt tätig wird, weil meines Erachtens auch noch ja, ein Überschuss aus den ganzen Transfers jetzt im Sommer vorhanden sein muss. Gleichzeitig spätestens, wenn der Name Füllkrug fällt, in dem Sinne, dass er irgendwo anders hingeht oder sich in einem anderen Verein anschließt, dann muss Werder nochmal aktiv werden und dann wird es, denke ich, sehr, sehr spannend, wie und wo sie fündig werden.
Ja, kommen wir zum letztjährigen 12. und eigentlich der Mannschaft, die ja mal wieder ihre Erwartungen nicht erfüllt hat, war wieder deutlich mehr drin. Ich nenne es mal Mysterium TSG. Ja, ein Kader, der deutlich mehr hergibt, eigentlich von den Namen her. Und am Ende wieder zu wenig rausgeholt. In den letzten 2 Jahren immer einen ziemlich guten Saisonstart hingelegt und dann immer brutal abgestürzt. Das Warum ist, glaube ich, bis heute nicht geklärt. Ja, in dieser Sommerpause wurde da wirklich jeder Stein umgedreht, alles hinterfragt, jeder Spieler ja, hinterfragt und auch nochmal durchleuchtet. Kader wurde deutlich ausgedünnt, war ja letztes Jahr über 30 Leute im Kader und noch mehr. War, glaube ich, auch nicht so gut. Und ja, Sebastian Hoeneß, der Trainerwechsel in der letzten Saison, hatte sich dann zum Schluss dann doch noch als richtig erwiesen. Hat die TSG da wieder auf Kurs gebracht zum Schluss. Sind dann doch
Matarazzo meinst du, oder?
Habe ich jetzt Hoeneß? Matarazzo, wieso habe ich in Hoeneß stehen? Nach dem Hoeneß-Wechsel, sorry, Matarazzo, genau, gut aufgepasst, Fabi. Hat jetzt eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft vor sich und haben auch meiner Meinung nach einen ziemlich guten Transfer-Sommer bis jetzt gehabt. Mit Flo Grilic jemanden zurückgeholt, den ich vor seinem Wechsel nach Amsterdam immer ziemlich gerne bei der TSG gesehen habe im Spielaufbau und als Strategen, als Anker im Mittelfeld. Sören hat ja schon angekündigt, Attila Salay, ein absoluter Top-Verteidiger. Ist mir damals aufgefallen beim Spiel der Nationalmannschaft gegen Ungarn. Ich weiß gar nicht, welcher Deutscher es damals war zu der Zeit. Keinen Schnitt gesehen da auf der linken Seite gegen Salay. Und ja, bei der TSG ist es halt das Problem, da muss noch ein Stürmer her. Da sind sie relativ dünn aufgestellt, haben jetzt auch ein paar Stürmer abgegeben. Ja, Bülter haben sie noch geholt von den Schalkern für die linke Seite. Es soll mehr oder weniger ja, der vermeintliche Ersatz sein für Christoph Baumgartner, der ja zu RB Leipzig gewechselt ist. Da hat die TSG gut Kohle mitgemacht. Aber auch einen ziemlich herben Verlust jetzt, den sie so nicht auffangen werden. Und ja, bei der TSG wird es auch in dieser Saison wieder darum gehen, wieder im oberen Drittel zu landen. Und vielleicht dann auch mal die Leistung zu halten und nicht wieder komplett abzustürzen. Ich weiß, ihr beide redet nicht so gerne über die TSG, aber vielleicht kriege ich euch ja dieses Jahr mal mit.
Das ist auch immer die einzige Mannschaft, egal in welcher Sport-App man Bundesliga-Nachrichten liest, von Hoffenheim liest man nie irgendwann.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Da muss man danach suchen.
Ja, ein bisschen unterm Radar, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Na komm, Sören, hau raus, ich schließe mich dir an. Ich vertraue dir blind in dem Fall.
Ja, zuerst müssen wir, glaube ich, festhalten, dass Tobi einen Spieler vergessen hat, der das mein Geheimtipp. Mein Geheimtipp, der eine Riesensaison spielen wird. Christoph. Und zwar, nein. Julian Justwan, von Paderborn gekommen, eine Riesenvorbereitung gespielt. Auch da habe ich einige Ausschnitte gesehen aus den Testspielen der TSG. Ich habe mich ja vorbereitet. Und ich muss sagen, Julian Justwan, einen riesen Einstand gebracht. Wird ein Spieler sein, auf den wir in der Saison definitiv achten sollten. Ich weiß nicht, es wird eine Wundertüte, glaube ich. Was wir von der TSG erwarten können. Klar, sie haben den Kader, zumindest die wichtigsten Spieler, zusammengehalten. Aber ich glaube, da bin ich mit Fabi einig, die TSG, wenn sie spielt, ist das eine Mannschaft, die wir uns nicht unbedingt freiwillig ansehen, weil ja so wirklich greifbar ist diese Mannschaft nicht für uns.
Wen wir vielleicht jetzt vergessen haben, ist ja letztes Jahr nach dem guten Beginn der TSG, hatte sich dann ja schwer verletzt. Prömmel ist dann ja lange Zeit ausgefallen, kam dann erst die letzten Spiele wieder zurück. Ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt gerade im Mittelfeld mit Grilic, Prömmel, hinten den Vogt mit drin, Oliver Baumann als Torwart. Also das Grundgerüst bei der TSG steht meiner Meinung nach. André Kramaric müssen
Sie... Kann ich eine Frage stellen?
Ja.
War nicht Grilic mit dem wahnsinnigen Vater, der vollkommen...
Ja,
okay.
Ja. Gut. Der Marktwert von Grilic ist auch nach dem einen Jahr jetzt hier in Amsterdam brutal eingebrochen, aber jetzt in der Vorbereitung auch schon wieder komplett mehr oder weniger Chef auf dem Platz gewesen. Also von dem her hoffe ich mir auch sehr, sehr viel bei der TSG.
Na, wenn du dir viel erhoffst von ihm, dann kann es ja nur Richtung Europa.
Ja, vielleicht so Conference League Platz oder so wäre ich jetzt nicht abgeneigt. André Kramaric muss halt wirklich auf der 10 spielen. Die Stürmerrolle ist jetzt in seinem Alter jetzt auch nicht das Beste für ihn. Er muss die Bälle spielen, muss das Spielfeld noch vor sich haben, muss die Stürmer in Szene setzen und da läuft halt momentan mehr oder weniger nur noch Bebu rum. Also wenn sie da noch einen wirklich guten Abschlussstürmer finden jetzt, haben wir noch einen Monat Zeit.
Ja, Geld muss ja da sein eigentlich,
sollte oder? Eigentlich da sein.
Gut, aber Mittelstürmer suchen wir auch an.
Ja, richtig. Aber dass die TSG dem Verein aus dem Süden noch irgendwie dazwischen kommt, da braucht der Verein sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Das glaube ich auch.
So, kommen wir zu einer Mannschaft, die ja letztes Jahr eine relativ sorgenfreie Saison gespielt hat. In der letzten Saison sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde souveräne 21 Punkte geholt hat. Ja, die Mannschaft von Steffen Baumgart. Steffen Baumgart geht jetzt ins dritte Jahr mit den Kölnern aus einem vermeintlichen Abstiegskandidaten. Ja, eigentlich eine wirklich ziemlich gute, wettbewerbsfähige Bundesligamannschaft geformt in den letzten Jahren. Hat so, glaube ich, auch keiner mitgerechnet.
Ja, ich glaube, wenn Davy Selke regelmäßig trifft, wird der FC auch die Klasse halten. Ja, Steffen Baumgart, ich glaube, das ist der Name, der über dem FC Köln steht. Das System ist bekannt. Flanke, Kopfball.
Selke-Tor.
Selke-Tor, genau. dann wird der FC auch in der Liga bleiben. Also haben auch die Mannschaft ja im Prinzip zusammengehalten. Klar, El Skiri jetzt in Frankfurt. Ein Spieler, der natürlich wichtig war, aber ich glaube, dass sie schon den Kern zusammengehalten haben und dass das auch ein Grund ist, dass sie die Liga halten werden. Also da mache ich mir beim FC eigentlich relativ wenig Sorgen.
Ja, jetzt in der Vorbereitung auch wieder schon die Mannschaft wieder voll unter Spannung, viel Intensität, hohe Leidenschaft, auch der Glaube an die eigene Stärke jetzt bei den Spielen. Ja, einige Spieler, die ja schon in der letzten Saison Steffen Baumgart mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen hat. So ein Martell zum Beispiel hatte ja letztes Jahr schon 29 Spiele auf dem Konto. Wird jetzt wahrscheinlich immer mehr in die Fußstapfen von El Skiri reinwachsen müssen. Ja, Jonas Hector, Karriere beendet. Auch ein herber Verlust, aber mit Paccarada zwar einen etwas anderen, offensiveren Spieler für die Position aus Pauli geholt. Glaube ich auch ziemlich gut ersetzt. Dann kommt zurück, haben wir vergessen, letztes Jahr Marc Uth, lange Zeit verletzt. Im Offensivbereich auf jeden Fall auch nochmal. Auf jeden Fall ein Qualitätsplus bei den Kölnern. Und du hast ihn angesprochen, Davy Selke muss wohl auch ziemlich gute Vorbereitung gespielt haben. Steffen Baumgart hat ihn mehrfach positiv hervorgehoben. Und Fab, ich wollte dir eine Wette anbieten. Selke 10 Tore.
Nein, da kommt nicht in die Latte. Davy
Selke 10 Tore plus nächstes Jahr.
Ja, okay, die Wette nehme ich.
Mein Einsatz überlege ich mir noch was, ja. Aber ich bin da guter Dinge.
Ja, aber du musst vorne.
Ja, ich lasse mir da noch was Schönes einfallen. Mal gucken, ob ich auf dem Selke-Trikot dann für dich rausspringt oder so. Schauen wir mal. Ja, und mit Luca Waldschmidt haben sie noch einen Spieler ausgeliehen, der, ja.
Das wird interessant. Da bin ich ja voll tatsächlich interessiert, wie er sich machen wird. Also im Grunde genommen war es ja ein Spieler, der vor allem in seinen Freiburger Zeiten ja wirklich viel Potenzial angedeutet hat. Dann ging es ja zu Benfica, ja. Wieder zurück nach Wolfsburg und irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, kaum Spielzeit bekommen. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, dass es durchaus ein Do or Die wird für Luca Waldschmidt. Und alles kann, nichts muss und es wird ein ziemlich spannendes Jahr und ich bin gespannt und drücke beide Daumen, dass er vielleicht wieder annähernd zu der Form findet, die er auch zu Freiburger Zeiten angedeutet hat.
Ja, so ein Luca Waldschmidt rum um Davy Selke rum, ne? Dann hast du noch Kainz, Marc Uth. Das ist jetzt nicht so schlecht im offensiven Bereich, denke ich. Ganz gut aufgestellt. Soll noch was zu den Kölnern?
Nein.
Nein?
Nee? Wirklich?
Bitte nicht nochmal irgendwas?
Komm, lass doch nochmal was.
Sag doch mal was.
Ja, also der FC, ich glaube, kann man so auch ein bisschen vergleichen mit Union Berlin. Sie haben eine klare Spielidee. Steffen Baumgart ist da der Mann, ja, der machen kann, was er will. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das war die letzten Jahre nicht immer so, dass da auch mal ein bisschen Kontinuität geherrscht hat ums Geisbockheim. Und ich freue mich auch wieder darauf. Ich glaube, wenn die Hütte da voll ist in Köln, mit der leidenschaftlichen Spielweise, das ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Und wie gesagt, ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen, dass sie in den Abstieg spielen, weil sie haben Kern der Mannschaft, Florian Kainz jetzt Kapitän, hat sich auch unter Steffen Baumgart enorm entwickelt. Ja, und vorhin haben sie eben mit Davy Selke einen oft unterschätzten Mittelstürmer. Und auf den freue ich mich natürlich auch.
Okay. Ja, also ich glaube, bei den Kölnern werden wir wieder diese Saison richtig viel Spaß haben. Die werden da wieder jedes Spiel das Feld umflügen, richtig Powerfußball spielen, bis zur letzten Minute alles reinhauen. Die Dreifachwechsel teilweise, die Steffen Baumgart ja dieses Jahr des Öfteren vollzogen hat, da ist auch kein Qualitätsverlust, da machen sie alle da weiter, wo die anderen aufgehört haben. Also die Mannschaft macht auf jeden Fall Spaß, ich glaube auch in der neuen Saison. Ja, eine Mannschaft, die letztes Jahr eigentlich so gut wie gar keinen Spaß gemacht hat, gerade bei den Auswärtsfahrten auch. Kommen wir zur Gladbacher Borussia.
Ja, das ist zum Abschluss, oder? Ist das die letzte Mannschaft für heute?
Das ist die letzte Mannschaft für heute und ich glaube, da brauchen wir richtig viel Zeit. Ein ziemlich dickes Fell, Fabi. Ja, nach wieder mal einer ziemlich enttäuschenden Saison, wie es so schnell geht, herrscht aber auf einmal wieder ziemlich viel Aufbruchstimmung im Borussia Park, gerade jetzt auch nach den letzten guten Ergebnissen in der Vorbereitung. Ja, nach dem Experiment Ballbesitzfußball und Daniel Farke, jetzt mit Gerardo Seoane, der dritte Trainer im dritten Jahr, gab es so vorher im Gladbacher, bei den Gladbachern auch noch nicht. Ja, wird auch ähnlich wie die TSG und ja, die eine oder andere Mannschaft eine richtige Wundertüte dieses Jahr werden. Momentan großer Kaderumbruch, viele Spieler gegangen, viele Spieler neu dazugeholt, viele Unbekannte. Man liest viel, man hört viel. Große Vorschusslorbeeren haben da einige Spieler und wenn man den Fans so Glauben schenken darf, schielen auch schon viele wieder ins obere Tabellendrittel Richtung Conference League Platz und so. Ja, Gerardo Seoane hat ja bewiesen bei seiner Zeit in Leverkusen, dass er auf jeden Fall für einen ziemlich attraktiven offensiven Fußball steht. Ne?
Aber sich, glaub ich, in seiner ersten Zeit, in seiner zweiten Zeit, glaube ich, eher weniger.
Genau, erste Saison, ja. Aber das wäre ja schon mal ein Fortschritt in Gladbach. Ne? Ja, er will einfach wieder dahin kommen mit ehrlichem Fußball, mutigem, offensiven Fußball, aktiven Fußball spielen und nicht dieses Behäbige, was ja teilweise letztes Jahr echt schwer anzuschauen war bei den Gladbacher Spielen. Also da will er den Hebel auf jeden Fall ansetzen.
Naja, wenn Gladbach wieder ehrlichen Fußball spielen will, dann muss es ja eine gute Saison werden.
Ja, man hat, Fabi, ich glaube, da pflichtest du mir bei, den einen oder anderen Spieler abgegeben und ist losgeworden, wo man schon den Eindruck auch die letzten ein, zwei Jahre hatte, so nach dem Motto, hat wirklich nur Bock, wenn er spielt wirklich nur gut, wenn er richtig Bock hat. Und ja, ich glaube, die ganzen Spieler sind jetzt mal weg aus Gladbach. Und ja, Qualitätsverlust auf jeden Fall, aber das will man jetzt halt im Kollektiv auch ein bisschen auffangen.
Sören, ich halte mein Versprechen.
Vielen Dank. Ja, also ich würde auch grundsätzlich erstmal mitgehen. Also man ist da so ein bisschen von abgegangen, eben junge französische Spieler zu holen, die dann natürlich auch, desto länger sie in Gladbach sind, sich besser entwickeln, auch leichte Mentalitätsprobleme an den Tag legen. Man hat, finde ich, mit Fabio Chiarodia und Lukas Ulrich zwei Top-Talente geholt. Ulrich aus Berlin und Chiarodia aus Bremen. Also von denen, die werden wir definitiv sehen in der Bundesliga. Da freue ich mich auch schon drauf. Sie haben für mich mit Maximilian Wöber einen richtig guten Innenverteidiger geholt, den ich ja auch schon bei Ajax gesehen habe. Also das ist ein Top-Zugang auf jeden Fall. Ja, und vorne, ich glaube auch, mit Robin Hack einen durchschnittlichen Bundesligaspieler geholt, der in der zweiten Liga Führungsspieler war und dann eben vermeintlichen Schlüsseltransfer mit Thomas Quarantscha von Sparta. Ja, ein Stürmer, der jetzt in der Vorbereitung auch schon gezeigt hat, dass er treffen kann. Dann hast du mit Frank Honorat einen Spieler auch erfahren. Also ich glaube schon, dass Gladbach aus den Fehlern gelernt hat der letzten Jahre und dass sie wirklich auch eine Mannschaft jetzt zusammen hat, die Bock hat. Und das ist entscheidend. Die Fans haben es verdient. Ich glaube, das ist klar, letzte Saison war überhaupt nicht gut und dementsprechend haben die Fans verdient, dass sie eine Mannschaft haben, die sich aufreißt oder zerreißt viel mehr für diesen Verein. Und ich bin auch optimistisch, dass die Gladbacher eine gute Saison spielen, dass da auch Spiele dabei sind, die richtig Lust machen. Ob es jetzt international reicht, da stelle ich mal ein Fragezeichen hinter. Aber sie werden definitiv mehr Spaß machen als in der letzten Saison.
Das ist ja häufig so bei Mannschaften, die mehr oder weniger komplett neu zusammengestellt werden. Ende, es läuft von Anfang an, die spielen sich sofort in Rausch. Ne? Muss halt ziemlich gut schon starten, dann kann sich was entwickeln. Aber wenn du dann direkt da weitermachst, wo du letztes Jahr mehr oder weniger aufgehört hast mit negativen Ergebnissen, kann das natürlich auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, man schenkt da Seoane auf jeden Fall das Vertrauen und auch die nötige Zeit, vor allem gerade mit diesen vielen jungen Spielern, die Mannschaft, die sich erstmal finden muss. Kommen ja dann in der anderen Folge noch zu der Mannschaft, die ja auch einen riesengroßen Kaderumbruch hatte. Das kalkuliert man, glaube ich, aber auch, muss man auch mit einkalkulieren, Fabi.
Ja, wahrscheinlich. Also trotzdem fällt es mir schwer, wirklich in Euphorie zu verfallen. Klar ist der ein oder andere Neuzugang dabei, der sehr, sehr interessant ist für die Gladbacher, dann natürlich im Umkehrschluss auch für die Bundesliga. wird sich natürlich zeigen, wie sich das Ganze ja als eins zusammenfügt oder zusammenformt. So, Jane ist für mich ein Trainer, der wirklich auch noch beweisen muss, wie gut er wirklich so eine Mannschaft auch über ein komplettes Jahr jetzt führen kann. Abgänge, ja, kann man drüber streiten. Klar, man kann sagen, dass man vielleicht auch ein bisschen fehlenden Charakter abgegeben hat. Trotzdem waren da bei den Abgängen natürlich auch schon absolute Leitwölfe und auch Qualitätsspieler dabei, die im Umkehrschluss natürlich dann auch ersetzt werden müssen. Sören hat es gerade eben schon mal angedeutet. Wie spricht man ihn aus? Kwankara? Thomas? Kwank? Du hast es doch gerade so viel gesagt.
Kwanchara, glaube ich. Aber
Kwanchara?
Ja, ich glaube schon.
Wobei, er ist ja kein Spanier, oder? Tscheche?
Tscheche.
Ja. Ja, dann wird es eher Kara sein. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, er tritt natürlich irgendwo schon auch in Fußstapfen, die du dann natürlich auch ausfüllen musst. Und wie gesagt, den Euphorieverfall kann ich einfach nicht. Dafür ist die letzten Jahre einfach viel zu wenig Positives bei mir angekommen von der Gladbacher Mannschaft. Trotzdem, wenn man den Kader durchgeht, das ist eine Mannschaft, die wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Da lege ich mich fest. Aber alles nach oben hin Richtung Europa ist meines Erachtens außer Reichweite. Werden wir spätestens in der nächsten Folge auch nochmal argumentieren können, warum das für die Europacup-Plätze nicht reicht. Weil ich glaube, die anderen Mannschaften, die nächste Woche kommen, schon auch nochmal ein bisschen mehr hergeben.
Richtig, genau. Ja, sehr schön. Dann haben wir den ersten Teil unserer Bundesliga-Vorschau soweit schon mal durch und abgearbeitet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein bisschen schlauer sind wir auch geworden. Und jetzt, Fabi, kommen wir schon mal zur versprochenen ersten Neuerung, ne? Die wir jetzt haben für die neue Saison. Wir haben noch ein Thema. Die
zweite Bundesliga.
Boah, den muss er aber als Einsprecher demnächst nochmal immer so machen. Stark, stark.
Ja. Was wollen wir zur zweiten Liga sagen? Also erstmal sind wir dankbar, dass es natürlich seit letzter Woche wieder losgegangen ist mit Live-Fußball, in dem es auch wirklich um ein bisschen was geht. So kann man das, glaube ich, auch sagen, oder?
Auf jeden Fall. Die beste zweite Liga hat wieder losgelegt.
Ja, wobei das ist ja so eine Sache, da können wir gerne mal drüber streiten. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass das erste Wochenende hätte, glaube ich, kaum besser losgehen können mit einem absoluten Knallerspiel. Wirklich Unterhaltung, Entertainment pur. Und für mich, um es mal vorab zu nehmen, nachdem der zweite Spieltag ja jetzt zu Ende ist, glaube ich, wird es wieder eine Saison sein, wo ich zumindest jetzt nach den ersten zwei Spieltagen vom Gefühl her sagen würde, dass es nicht den klaren Aufstiegsfavoriten für mich gibt und dass es sich wahrscheinlich erst zum Ende der Hinrunde wirklich rauskristallisieren wird, welche Mannschaften wirklich ganz vorne angreifen und dauerhaft wirklich auch dreifach punkten können. Dafür waren die ersten zwei Spieltage meines Erachtens eben auch ein Stück weit die Bestätigung meiner These.
Ja, muss man dir sogar recht geben nach den beiden Spieltagen. Also ziemlich abwechslungsreiche Spiele, keine klaren Favoritensiege wirklich dabei gewesen. Wer am ersten Spieltag deutlich gewonnen hat, hat schon am zweiten Spieltag wieder Punkte liegen lassen. Und auch in dieser Saison wird wahrscheinlich jeder jeden schlagen können dort, außer ein, zwei Mannschaften, die genau da weitermachen, wo sie in der ersten Liga aufgehört haben. Da ist es nicht so gut gelaufen. Nach den ersten beiden Spieltagen, die Hertha Sören steht mal wieder mit leeren Händen da. Am ersten Wochenende, Fabi, wir beide, du hast es angesprochen, waren ja in Düsseldorf zu Gast. Und wir haben, glaube ich, an dem Wochenende das mit Abstand, was soll man sagen, bescheidenstes Spiel von allen gesehen. Die erste Halbzeit hätten wir uns, glaube ich, komplett schenken können, hätten wir, glaube ich, auch am Bierstand komplett verbringen können. In der zweiten Halbzeit war es dann schon ein bisschen besser, aber das war eigentlich ein Spiel, was kein Gewinner wirklich verdient hatte. Ja, am Ende gewinnt die Fortuna mit 1-0. Jetzt am zweiten Spieltag auch ein Unentschieden auf Pauli geholt, auch kann man unterschreiben. 4 Punkte nach den beiden Spieltagen, Fortuna voll im Soll. Ja, der HSV, Fabi, du hast das Spiel angesprochen, erster Spieltag, ein richtig geiles Spiel, unterhaltsam, ging rauf und runter. Da habe ich schon gesagt, der HSV mit der Leistung, Bombe, gerade im Offensivbereich, ja, und dann heute auch schon wieder in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit sogar, ja, 2-2 beim KSC gespielt. Es wird eine ziemlich abwechslungsreiche, spannende Saison werden, also wie gesagt, jeder wird jeden schlagen können.
Aber was man nach 2 Spieltagen auf jeden Fall festhalten kann, die Top-Teams kommen aus dem Norden, ja, die ersten 3 Teams mit Rostock, mit Kiel und Hamburg. Also das ist hier für Leute aus dem Norden natürlich mal wieder ein Beweis dafür, dass die Qualität hier definitiv vorhanden ist.
Wir könnten jetzt auf die Gegner eingehen, die jetzt momentan Rostock und Kiel hatten in den ersten beiden Spieltagen, ne? Aber gut, das
lassen wir jetzt mal. Es gibt keine leichten Gegner in der zweiten Liga, das ist ja wohl auch klar.
Ja. Das stimmt.
Da hat er auch recht. Wie gesagt, die Dinge ist halt nur, wenn man sich die zweite Liga halt anguckt, wenn man so das Tableau einmal durchgeht würde, normalerweise die Favoriten ergeben sich ja eigentlich im Grunde genommen von selbst. Aber du siehst halt dann einfach nur, dass halt eine zweite Liga dann schon auch irgendwo so ein bisschen seine eigenen Gesetze mit sich bringt und die Gründe wahrscheinlich auch irgendwo auf der Hand liegen, warum es beispielsweise ein Verein wie der HSV eben seit 5-6 Jahren eben auch nicht mehr schafft, wieder aufzusteigen. Und wie gesagt, ich kann ja immer nur sagen, ich schaue mir die Tabelle an und kann einfach immer nur aus Neue sagen, ja, natürlich wünsche ich mir, dass der HSV wieder nach oben kommt, weil es einfach ein Erstligaverein ist. Auf der anderen Seite am zweiten Spieltag, natürlich ist es immer ärgerlich und klar, wenn man tief in die Analyse geht bei dem Spiel jetzt gegen den KSC, ja, aber es ist halt schon auch, wenn man es dann oberflächlich betrachtet, das Gesicht, was man halt einfach so seit 3, 4, 5 Jahren eben auch vom HSV kennt, dass man dann eben solche Punkte aus der Hand gibt, beziehungsweise dann auch ein bisschen ja verschenkt, wenn man es vielleicht ausdrücken kann. Und ich sage dann immer wieder, wenn du mit 6 Punkten in die neue Saison startest, dann ist es halt einfach ein ganz anderes Ausrufezeichen und den Wind, den man dann in den Segeln hat für die nächsten Wochen. Und so ist es dann halt eben wieder, ja, ein Unentschieden auswärts beim KSC.
Ja, und ich glaube, man kann auf jeden Fall in dieser Saison wieder mindestens 6, 7 Mannschaften wirklich zusammenrechnen, die da oben bis zum Schluss dann den Aufstieg unter sich ausmachen können. Ne? Angefangen über Schalke, den HSV, die Hertha wird wahrscheinlich später noch mit reinkommen, aber auch dieses Jahr
Pauli,
Fortuna, der KSC jetzt die beiden Spiele. Mit Lars Stindl auch jetzt heute wieder seine Qualität da aufblitzen lassen bei beiden Toren. Richtig stark. Also vielleicht noch ein Überraschungsteam. Also wird auf jeden Fall...
Rostock, ja.
Nein, aber die Zweitliga werden wir jetzt am Ende der Bundesliga immer noch mal so 5 Minuten mit reinnehmen. Nochmal kurz überfliegen den Spieltag. Fabi ist jetzt auf den Geschmack gekommen, vielleicht das ein oder andere Spiel auch noch die Fortuna wieder besuchen. Lade ich ihn gerne ja. wieder ein.
Warum wieder? Weil ich jetzt Mailand? Moment mal, Freund der Sonne. Nee, aber natürlich macht ja immer Spaß. Ich meine, was man ja der Zweitliga auch zugute halten muss. Klar, tatsächlich kann man ja auch sagen, wir haben uns im Vorfeld auch unterhalten. Ehrlicherweise bisschen enttäuscht waren wir, glaube ich, beide, dass beim ersten Spiel eben die Hütte nicht ausverkauft waren. Es waren knapp über 40.000. Also das muss man trotzdem erstmal schaffen. Respekt dafür. Aber die zweite Liga bringt halt eben so viel mit Schalke, mit dem HSV, mit der Fortuna. Pauli ja auch, Stadion immer voll. Also es macht schon Spaß, auch die zweite Liga zu gucken. In dem Fall hatten wir einfach Pech, dass wir das falsche Spiel geguckt haben. Aber trotz alledem gehört die zweite Liga ja irgendwie auch zur Bundesliga ein bisschen mit dazu. Und wir sollten zukünftig einfach dann ein paar Minuten auch aufbringen und über die zweite Liga sinieren.
Genau. Vielleicht bringt uns das auch noch den einen oder anderen Zuhörer mehr. Was das angeht, würden wir uns freuen für alle die es bis hierhin mit uns ausgehalten haben und zugehört haben. Abonniert uns gerne bei iTunes oder bei Spotify. Klickt die Glocke, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, wenn die neue Folge rauskommt. Gebt eine Sternebewertung ab. Uns wird das auf jeden Fall enorm weiterhelfen, um unsere Reichweite noch weiter auszubauen. Und das ist so ein kleiner Hinweis vielleicht in eigener Sache. Und Sören oder Fabi, wer es machen möchte, kann dann noch die nächste Neuerung zur neuen Saison noch bekannt geben. Dann haben wir heute, glaube ich, alle Neuerungen abgearbeitet? Wie wollen wir in Zukunft mit den Topspielen verfahren oder mit unserem vermeintlichen Topspiel?
Also gut, ich nehme die Vorlage an. Sören, du darfst gleich nochmal Werbung machen. Und zwar geht es darum, dass wir uns überlegt haben für die neue Saison, dass wir nicht das Topspiel, was der Spielplan hergibt, sondern wir wählen zukünftig unser Topspiel für den kommenden Spieltag oder für die nächste Woche aus. Werden dann das Topspiel in mehrere Kategorien bzw. Themenblöcke einteilen. Grundsätzlich kleiner Teaser vorab. Also es wird nicht nur das Fußballspiel oder das System der beiden Mannschaften sein, sondern eben auch das Drumherum. Das heißt, einer von uns wird die Stimmen abfangen. Ein weiterer kümmert sich tatsächlich auch um die Leistung der Unparteiischen bzw. strittige Situationen, die wir dann hoffentlich in der neuen Saison, die jetzt dann ja in 2 Wochen offiziell mit dem ersten Spieltag beginnt, fachspezifisch eben auch strittige Situationen erklären können, ohne dass wir drei anfangen, uns permanent drüber zu zoffen, ob es nun so war, dass der Schiedsrichter am Ende immer recht hat. Das würde immer so bleiben, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber eben auch die Situation dann im Einzelnen genauer beleuchten. Und gleichzeitig darf ich auch noch vorwegnehmen, natürlich schönes Merchandise von unserem Sponsor Quiet Please. Trotzdem laden wir jeden dazu ein, gerne auch an dem Podcast aktiv teilzunehmen. Schreibt uns auf Instagram. Jeder kann dabei sein. Und mehr gibt's von meiner Seite heute an einem Sonntagabend im August nicht mehr zu sagen.
Ich grätsche noch bei dir einmal ganz kurz rein bezüglich Podcasts und Stimme abgeben. Der Carsten hat mir versprochen, der schickt uns seine Saisonanalyse oder Vorschau für Bayern 04 Leverkusen, schickt er mir die Woche noch zu. Da können wir uns, glaube ich, auch auf was gefasst machen.
Haben wir denn eigentlich keinen Dortmund-Fan auch bei uns? Also mir fallen viele Dortmund-Fans ein. Wenn sie den Podcast jetzt hören, schreiben Sie mir bestimmt morgen eine WhatsApp-Nachricht.
Wir nennen jetzt keine Namen, aber wir können dann mal einen Probemitschnitt, können Sie uns mal gerne zusenden, dann gucken wir mal, ob das sendefähig ist. Ne?
Ja, und würden uns natürlich auch freuen, vor allem von den Vereinen, für die wir oder in deren Bettwäsche wir drei vielleicht jetzt nicht unbedingt schlafen, aber jeder Verein gilt bei uns, jeder besitzt die gleiche Priorität, also gerne Meinungen zum aktuellen Team, Prognose für die Saison einfach durchschicken. Wir versprechen es auch größtenteils, natürlich, wenn alles im Rahmen unserer Werte bleibt, auch zu veröffentlichen. Stimmt's?
Definitiv. Wir freuen uns über jede neue Stimme. Wir geben jedem hier eine Stimme. Sören? Du hast die Stimme zum Abschluss.
Die Stimme zum Abschluss. Hat erstmal wieder Spaß gemacht, euch zu hören. Ich glaube, jeder Mensch braucht so gewisse Routinen in seinem Leben. Und meine war es bis jetzt immer, dass wir uns am Wochenende zusammengeschaltet haben. Gut, dass es wieder soweit ist. Ich freue mich auf eine spannende Saison nächste Woche, dass wir dann auch den zweiten Teil der vermeintlichen Top-Teams sezieren. Und nochmal ein riesen Dankeschön einfach an Quiet Please, dass die Jungs uns unterstützen, ausgestattet haben mit T-Shirt, Pullover, Jacke. Also wir sind bestens für jedes Wetter ausgestattet. Und dann eben auch an alle, die uns zuhören, schaut einfach mal bei tennispoint.de vorbei, Quiet Please eingeben und dann lauft ihr auch zukünftig ganz, ganz cool draußen rum. Und das war es im Prinzip auch von mir. Hat Spaß gemacht, dass wir wieder zusammen sind.
Das sind auch schöne Schlussworte.
Ja, du hast nur vergessen, eben auch zu erwähnen, dass es vor allem auch Tobi salonfähig macht.
Ich muss jetzt auch nicht mehr mit den gleichen Pullis von vor 20 Jahren rumlaufen. Ich habe jetzt auch mal wieder ein neues T-Shirt.
Nein. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich mich im Stadion nicht schämen muss.
Das ist das erste T-Shirt in meinem Kleiderschrank, was auch ein bisschen Farbe hat, außer schwarz und weiß. Also falle ich jetzt schon richtig mit auf, Firma. Es passt eigentlich gar nicht so zu mir, so farbenfroh wie ich.
Sören, was ist denn dein erstes Spiel im Stadion? Hast du schon irgendwas im Auge eigentlich?
Ja, ich habe schon was im Auge und das wird euch überraschen. Und zwar das Zweitligaspiel zwischen dem SC Sand beim VfL Wolfsburg 2.
Zweitligaspiel?
Ja. Ja, Frauenbundesliga.
Ach, Frauen.
Liga.
Ja, Frauenbundesliga.
Ja. Da werde ich wahrscheinlich vorbeifahren. Wir haben betreuende eine Spielerin, die beim SC Sand spielt. Ja, das ist ja quasi, Wolfsburg ist ja hier quasi ums Eck. Und das wollen wir uns natürlich anschauen.
Nicht schlecht.
Jetzt habe ich euch geschockt, ja, ich weiß.
Okay.
Da hast du dem Fabi eine Aufgabe für die kommende Woche gegeben, da würde er sich dann mit dem SV Sand und der zweiten Mannschaft der Wolfsburgerinnen dann auch mal auseinandersetzen, glaube ich. Ein bisschen tiefer abtauchen in den Kader.
Abtauchen, eintauchen.
Ja. Genau, ne? Wir haben ja
interessant. Eine
Zeit. Interessant, genau.
Dann gut. Muss ich mir mal überlegen, welches Spiel ich als erstes live im Stadion mir angucken werde, der ersten Liga. Wolltest du mich nicht noch irgendwann einladen zu irgendwas, Tobi? Kannst du ja Gedanken machen.
Ja, ich überlege mir mal was. Ich sag dir dann ein Datum. Ich habe da auch schon was so im Hinterkopf. Das könnte dir eventuell auch gefallen. Ist dann zwar vielleicht nicht unbedingt Bundesliga, aber wär auf jeden Fall auch Fußball.
Oh, hätte ich nur meinen Mund nicht so weit aufgemacht. Alles klar, Jungs.
Alles klar.
Hat Spaß gemacht.
Genau.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.